So, dann kann ich Sie recht herzlich zur 31. Sitzung des Finanzausschusses heute am 20. April recht herzlich begrüßen und begrüße zunächst erst einmal alle anwesenden Sachverständigen, die trotz der Schwierigkeiten heute am Einlass doch den Weg zu uns gefunden haben. Und ich möchte mich auch im Namen des Ausschusses erst einmal bei Ihnen entschuldigen für die Kurzfristigkeit dieser Einladung. Aber ich glaube, ich muss nicht ausführen, unter welchen Bedingungen diese Anhörung jetzt kurzfristig angesetzt worden ist, und bitte einfach um Verständnis. Bitte sehen Sie es mir nach, dass ich Sie jetzt auch nicht aus Zeitgründen alle einzeln begrüße. Und insofern könnten wir dann einsteigen. Ich begrüße natürlich erst einmal auch die lieben Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses, die heute sicherlich zahlreiche Fragen an Sie als Anzuhörende richten werden. Und außerdem ein herzliches Willkommen der Gäste auf der Tribüne. Gegenstand der Anhörung sind mehrere Drucksachen. Zunächst erst einmal der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen mit dem Titel Entwurf eines zweiten Gesetzes zur Änderung des Energiesteuergesetzes zur temporären Absenkung der Energiesteuer für Kraftfahrstoffe in der Drucksache 21-5321. Weiterhin Bestandteil der Anhörung ist der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Stromsteuergesetzes und weiterer Vorschriften in der Drucksache 21-5320. Und zwei Anträge der AfD. Zunächst erst einmal der Antrag mit dem Titel Berufstätige Pendler sofort entlassen, Entfernungspauschale für Kraftfahrzeuge ab dem ersten Kilometer auf 50 Cent erhöhen und an die Preisentwicklung anpassen in der Drucksache 21-2363. Und der Antrag der AfD mit dem Titel von der Einführung der Übergewinnsteuer absehen, den hohen Kraftstoffpreisen durch gezielte Maßnahmen begegnen in der Drucksache 21-5326. Soweit Sie als Sachverständige dem Finanzausschuss vorab Ihre Stellungnahmen übermittelt haben, sind die alle verteilt worden und sind auch auf der Homepage des Finanzausschusses nachlesbar. Sie werden Bestandteil auch des Protokolls der heutigen Sitzung. Für das Bundesministerium für Finanzen darf ich hier im Saal den parlamentarischen Staatssekretär Herrn Schrodi recht herzlich begrüßen. Und in dem Zusammenhang begrüße ich auch die Vertreterinnen der Länder, die auch zugeschaltet sind. Vielleicht noch mal für Sie als Anzuhörende und auch für die Gäste noch mal der Ablauf kurz umrissen, wie die Anhörung stattfinden wird. Wir haben uns ein Zeitfenster von 1,5 Stunden gegeben. Ziel ist es natürlich, dass möglichst viele Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit bekommen, an Sie Fragen zu richten. Daher haben wir uns auch erfolgreich ein Verfahren gegeben. Die vereinbarte Gesamtzeit wird nach Einheiten von jeweils 5 Minuten erteilt. Die Anzahl der Einheiten richten sich nach der Größe der im Bundestag vertretenen Fraktionen. In diesem Zeitraum von 5 Minuten müssen sowohl Fragen als auch dann Ihre Antworten erfolgen. Und der Tipp nochmal, je kürzer die Fragen formuliert, desto mehr Zeit bleibt Ihnen natürlich. Wenn mehrere Sachverständige angesprochen bzw. gefragt werden, bitte ich Sie darauf zu achten, vielleicht dem anderen Experten auch noch ebenfalls Zeit für die Antwort überzulassen. Ich bitte die Kolleginnen und Kollegen vor Beginn ihrer Frage, wie immer, die Sachverständigen zu nennen, an denen Sie die Frage richten wollen. Und bitte nennen Sie nicht nur den Verband mit der Abkürzung, sondern den vollen Namen. Das ist, vereinfacht uns die Protokollierung. Die Fraktionen werden gebeten, soweit es noch nicht geschehen ist, die Fragestellerinnen und Fragesteller bei mir anzumelden. Es sieht schon gut aus. Die heutige Anhörung wird live im Parlamentsfernsehen übertragen, ist auch im Internet das per Livestream zu sehen. Anschließend ist die Anhörung auch als Aufzeichnung in der Mediathek des Deutschen Bundestags abrufbar. Zum Protokoll noch ein Hinweis. Zu der Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt. Zu diesem Zweck wird die Anhörung aufgezeichnet. Ich gehe davon aus, dass Sie als Sachverständige auch damit auch einverstanden sind. Ich sehe, das ist so. Zur Erleichterung der Protokollierung werde ich Sie jeweils immer vor Abgabe einer Stellungnahme namentlich aufrufen. Ich bitte Sie alle, die Mikrofone zu benutzen und sie am Ende des Redebeitrags auch wieder auszuschalten, da die Bildübertragung mit der Nutzung des Mikrofons gekoppelt ist, bitte ich Sie, erst Ihr Mikrofon einzuschalten, ganz kleinen Moment zu warten und dann mit dem Redebeitrag zu beginnen, damit auch alles gut aufgezeichnet wird. Ich weise darauf hin, dass Mitschneiden der Sitzung, also Bild- und Tonmaßnahmen durch Dritte, untersagt sind. Und damit kann ich endlich einsteigen in die Anhörung und erteile der Unionsfraktion mit Herrn Dr. Korbach die erste Wortmeldung. Bitte schön, Herr Dr. Korbach, Sie haben das Wort.
Ja, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Zunächst möchte ich im Namen der Unionsfraktion mich bedanken bei den Sachverständigen fürs Kommen und auch für die schriftlichen Stellungnahmen, die eingegangen sind. Meine Frage oder meine zwei Fragen richten sich an Herrn Huster vom Bundesverband Spedition und Logistik. Herr Huster, wie stark belasten hohe Kraftstoffpreise derzeit Speditionen und mittelständische Betriebe, auch im Hinblick auf den internationalen Wettbewerb? Und die zweite Frage gleich hinterher. Welche Wirkung erwarten Sie von der geplanten temporären Steuersenkung auf Transportkosten und Lieferketten und etwa auch auf Frachtpreise und die Lieferzuverlässigkeit?
Herr Huster, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Herr Dr. Korbach, für die gestellte Frage und auch für die Einladung. Sie haben gefragt nach der momentanen Situation in der Speditions- und Logistikbranche. Ich kann dazu sagen, die gesamte Speditions- und Logistikbranche, unabhängig von ihrer Größe, sei es Konzern, Spedition, Mittelstand oder Kleinstunternehmen, und auch sämtliche Verkehrsträger stehen unter erheblichem wirtschaftlichen Druck. Der ist anhaltend. Wir haben schwache Konjunktur und rückläufige Außenhandelsdaten. Wir haben ein starkes Abflachen und eine Stagnation der Nachfrage nach logistischen Dienstleistungen und gleichzeitig sehr hohe regulatorische Belastungen. Sachkosten, Personalkosten, Kapitalbeschaffungskosten werden zunehmend schwieriger und jetzt auch noch steigende Energiekosten. Und die wirken alle insgesamt sehr stark negativ auf das operative Ergebnis ein. Es kommt da zu einem drastischen Einbruch der Gewinnmargen momentan. Das ist ein Trend, der sich in der Wirtschaftskrise jetzt fortsetzt und auch potenziert. Das sind insbesondere Unternehmen im Straßengüterverkehrssektor. Und hier sind es Kleinst- und Kleinunternehmen, die negativ betroffen sind, aber auch zunehmend größere Mittelstandshäuser, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihre Liquidität fürchten. Das betrifft jetzt auch vor allen Dingen nicht nur den Straßengüterverkehr, sondern auch den von Mariendiesel abhängigen Seeschifffahrtsverkehr und auch von der kerosinabhängigen Luftverkehr ist auch negativ betroffen. Und trotz aller anhängigen Transformationsanstrengungen ist es so, dass die Branche, Logistikbranche absehbar sehr stark noch von fossilen Kraftstoffen abhängig bleiben wird. Speziell im Straßengüterverkehr variiert der Anteil der Treibstoffkosten an den operativen Betriebskosten zwischen etwa 25 und 35% und ist damit einer der größten Kostenblöcke. Mit Ausbruch des Iran-Konflikts sind die Beschaffungskosten für Diesel teilweise um mehr als 25% gestiegen und haben sich jetzt auf einem sehr hohen Niveau verfestigt. Was entscheidend ist, dass die Weiterbelastung der deutlich gestiegenen Kraftstoffkosten an die Logistikkosten, das sind eben Industrie und Handel, und in direkter Folge an den Endkunden, der angesichts der sehr geringen Gewinnmargen, und das ist im Straßengüterverkehr teilweise nur 0,5 bis 2%, eigentlich ein betriebswirtschaftlich zwingendes und alternatives Szenario sind. Nur jetzt einmal in Zahlen auszudrücken, würde für kalkulatorisch wird sich das für ein ausgeglichenes operatives Ergebnis der Anstieg der Dieselkosten um 25%, das ist ja geschehen, in bis zu 10% höheren Frachtraten ausdrücken müssen. Die Möglichkeit zur Durchsetzung der höheren Frachtraten in der Wertschöpfungs- und Preissetzungskette ist relativ kompliziert und teilweise beschränkt, aber auch abhängig von der Stellung einzelner Unternehmen in einem sehr wettbewerbsintensiven und internationalen Straßengüterverkehrsmarkt und ist auch abhängig von einzelvertraglichen Vereinbarungen. Das geschieht dann über sogenannte Dieselfloater, also Preisgleitklauseln, die wirken am Markt, aber meistens zeitversetzt. Und unabhängig von der individuellen Marktstellung und Kostenüberwälzungsstrategie müssen Speditionen über die gestiegenen Kraftstoffpreise überwiegend in finanzielle Vorleistung treten. Und insbesondere kleine Transportdienstleister sind insofern zum Teil mit existenzgefährdenden Liquiditätsabflüssen konfrontiert. und diese werden verstärkt durch andere Kostenblöcke, wie oben beschrieben. Sie haben auch gefragt nach dem Handwerk. Dazu kann ich leider keine Auskunft geben, weil ich das Handwerk nicht vertrete. Aber ich würde mal meinen, da dass der Transport nicht zur Kernkompetenz des Handwerks gehört, würden die Kraftstoffpreisanhebungen im Transportsektor weitaus höher liegen als im Handwerk. Sie haben nach den Wirkungen der geplanten temporären Energiesteuersenkungsmaßnahmen gefragt. Ja, es sind Akutmaßnahmen. Es ist eine temporäre Energiesteuerbesenkung. Ich würde mal sagen, es ist ein Pflaster, aber es ist keine Therapie. Deshalb, ich muss zum Ende kommen.
Sie müssen zum Ende kommen, okay. Aber vielleicht kann diese Frage ja noch mal gestellt werden. Aber mit dem Pflaster haben wir alle mitbekommen. Und insofern geht das Rederecht jetzt erst einmal, oder das Wort wird erteilt der AfD-Fraktion, Kollege Gottschalk.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, meine Frage richtet sich an Professor Söllner. Zu unserem Antrag, die Pendlerpauschale um deutlich zu erhöhen auf 50 Eurocent den gefahrenen Kilometer, und wollte dann fragen, vergleicht man die Entwicklung, Professor Söllner, der Pendlerpauschale mit der Inflationsentwicklung seit 2001? Dann wurde die Pendlerpauschale bis Ende 2025, also die Erhöhung jetzt ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent, nicht mit eingerechnet, Stand 2001 um 18% reduziert. Die offizielle Inflationsrate kam dagegen immerhin auf einen Anstieg von 59% und wird in diesem Jahr wahrscheinlich nicht geringer sein, was eigentlich eine kalte Enteignung der fleißigen Pendler darstellt. Und im Gegensatz dazu stand die bisherige Privilegierung der Nutzung des ÖPNV durch den Wegfall der Obergrenze, de facto also eine Privilegierung des ÖPNV. Woraus, erste Frage, ergibt sich, dass der Steuergesetzgeber außer fiskalische Förderungs- und Lenkungsziele verfolgen darf, indem er durch Sonderbelastung, so muss man es ja nennen, eines unerwünschten Verhaltens ein Motiv für sich oder ein bestimmtes Tun oder Unterlassen zu entscheiden verfolgt? Und eine zweite Frage wäre dann noch, halten Sie eigentlich die Pendlerpauschale für verfassungsrechtlich geboten? Denn das Verfassungsgericht hat im Jahre 2008 entschieden, aufgrund des Gleichheitsgrundsatzes darf die nicht entfallen. Das hat ja damals Rot-Grün damals schon als Anschlag auf die Autofahrer geplant.
Herr Professor Söllner, Sie haben die Möglichkeit der Antwort.
Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht zunächst zu Ihrer ersten Frage, Herr Gottschalk. Woraus ergibt sich die Möglichkeit, hier solche Lenkungsmaßnahmen mit Hilfe von Steuern durchzuführen? Naja, einfach gesagt oder einfach geantwortet aus § 3 Absatz 1 der Abgabenordnung, wo steht, dass die Einnahmenerzielung bei Steuern Nebenzweck sein kann. Das heißt also, Lenkungssteuern sind grundsätzlich mal zulässig. Ob die immer sinnvoll oder notwendig sind, ist natürlich die ganz andere Frage. Und da dürfen schon gewisse Zweifel in dem einen oder anderen Fall angezeigt sein. Dann zur Höhe der Pendlerpauschale. Sie haben vollkommen recht, dass hier ein gewaltiger Nachholbedarf besteht. Also in einer aktuellen Untersuchung oder Studie des ADAC hat man festgestellt, dass die tatsächlichen Fahrtkosten bei Benutzung eines Mittelklassewagens oder unteren Mittelklasse wie VW Golf sich je nach Motorisierung zwischen 1,06 Euro und 1,78 Euro pro Entfernungskilometer betragen. Der Herr Schulze vom ADAC würde sicher bestätigen können. Von daher ist natürlich die aktuelle Pendlerpauschale von 38 Cent fällt weit hinter den Erfordernissen zurück. Ja, also die gehört erhöht, und ich würde fast so weit gehen wollen, dass die Stärke als um 50 Cent auf 50 Cent erhöht werden müsste, um hier zum einen die Inflation, die Sie angesprochen haben, wiederzuspiegeln, als auch die real gestiegenen Kraftstoffpreise. Was ich dagegen nicht für sinnvoll halte, ist ja auch, wie gesagt, diese Lenkungsmaßnahmen, die notwendig, die zulässig sind. Laut Abgabenordnung müssen nicht unbedingt sinnvoll sein. Und ich weiß nicht, ob es gerechtfertigt ist, beispielsweise Fußgänger in den Genuss der Entfernungspauschale kommen zu lassen. Andererseits spricht natürlich einiges dafür, eine einheitliche Entfernungspauschale zu gewähren, aus dem einfachen Grund, dass der Kontrollaufwand sonst zu hoch wäre. Das hat ja der Bundesrechnungshof auch schon bei der aktuellen Regelung bemängelt, dass hier Missbrauch getrieben wird. Von daher würde ich vielleicht diesen Extremfall der Fußgängerbegünstigung streichen, aber ansonsten so eine einheitliche Entfernungspauschale schon für sinnvoll halten, allerdings auf deutlich höherem Niveau, als wir es jetzt im Moment sehen.
Herr Kollege Gottschalk, Sie haben noch Zeit.
Ich würde noch mal fragen wollen, verfassungsrechtlich, wie gesagt, 2008 hat ja die damals erste rot-grüne Regierung versucht und hat die Pendlerpauschale abgeschafft. Das Bundesverfassungsgericht hat dann im Jahre 2008 gesagt, das war verfassungswidrig, hat das mit dem Gleichheitsgrundsatz aus Artikel 3 des Grundgesetzes begründet. Sehen Sie das entsprechend auch so? Weil manchmal klingt das ja auch im Plenum an, die zu erhalten.
Ja, also
Herr Professor Söllner, ja. Sie haben das Wort.
Ja, ich bin jetzt kein Jurist und auch kein Verfassungsrechtler. Und von daher bin ich geneigt, mich der Aussage des Bundesverfassungsgerichts anzuschließen und den Fortbestand der Pendlerpauschale, der Entfernungspauschale für verfassungsrechtlich notwendig zu halten.
Damit geht das Wort an die SPD-Fraktion und der Kollege Tief stellt die nächste Frage.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Um das noch mal klarzustellen, wir diskutieren ja gar nicht über die Pendlerpauschale, sondern wir diskutieren über die Senkung der Energiesteuer bei Diesel, bei Benzin, ganz anderes Thema. Ich will das nur noch mal klarstellen, weil das ja irgendwie gar nicht so rüberkommt. Und meine Frage geht an Herrn Nils Hindersmann als Gewerkschaft IGBCE. Denn wir haben ja hier die Situation in Deutschland, dass aufgrund der Lieferketten, aufgrund von Krieg und der Sperrung der Straße von Hormuz die Preise angestiegen sind. Das betrifft natürlich alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Und deswegen planen wir ja auch die Senkung. Aber man muss auch sagen, es betrifft ja nicht nur die Menschen, sondern es betrifft natürlich insbesondere auch die Betriebe, die auch, sag ich mal, dort höhere Preise jetzt haben. Und deswegen wäre jetzt meine Frage an Herrn Hindersmann. Wie sehen Sie das aus der Sicht der Betriebe? Welche sind besonders betroffen? Die IGBCE hat ja eine gute Übersicht als die Gewerkschaft, die ja insbesondere auch mit dem Thema Energie unterwegs ist. Werden Arbeitsplätze gefährdet? Ist das jetzt erstmal sinnvoll, dass wir zumindest als Sofortmaßnahme hier reagieren und die Preise deutlich absenken werden?
Herr Hindersmann, Sie haben das Wort.
Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrter Herr Tews, tatsächlich erstmal schönen Dank dafür, dass ich heute hier sein darf und die Sichtweise unserer Gewerkschaftsmitglieder hier mit einbringen kann und auch die Perspektive aus den Unternehmen. Für die IGBC, aber ich kann auch sagen, insgesamt für die Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes begrüßen wir diese kurzfristige Senkung der Energiesteuer ausdrücklich, auch wenn es in Anführungsstrichen nur 17 Cent sind. Aber viele Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern werden da unmittelbar und auch sehr schnell und spürbar entlastet werden. Und deswegen wird diese Maßnahme jetzt wirklich schnell greifen. Das finden wir gut. Wir sehen ein bisschen auch kleine Risiken da drin. Das heißt, die spannende Frage wird sein, ob tatsächlich auch die Weitergabe funktioniert, also dass dann tatsächlich auch die Pendlerinnen und Pendler an der Tankstelle das wirklich zu spüren bekommen. Aber grundsätzlich ist das alles richtig und zu begrüßen. Die Betriebskosten in unseren Unternehmen wurden angesprochen. In der Tat profitieren die natürlich auch davon. Und das heißt, es entlastet natürlich jetzt an jeder Stelle. Ich will da aber auch klar sagen, dass insbesondere in den hochenergieintensiven Unternehmen, die ja insbesondere im Bereich des Organisationsbereichs der IGBCE sind, ist natürlich 17 Cent jetzt bei der Entlastung der Energiesteuer ein wichtiger Schritt, kann einen kleinen Beitrag leisten, auch bei den Betriebskosten. Aber wir haben da auch noch andere Themen, an denen wir da gemeinsam arbeiten, da aber ja auch schon viele andere Pakete wie Industriestrompreis und Strompreiskompensation mit auf den Weg gebracht worden sind, die ebenso wichtig sind für die Entlastung. Ich kann dann noch berichten, dass wir natürlich auch begrüßen zur Gegenfinanzierung, das ist ja angesprochen, dass man über eine Übergewinnsteuer nachdenkt oder zumindest die Einnahmen daraus vorgesehen sind. Da ist natürlich jetzt vieles noch ein bisschen unklar aus dem Gesetzentwurf, wie das genau ausgestaltet werden soll. Wir haben ja auch eine Übergewinnsteuer, die im Prinzip theoretisch auf europäischer Ebene möglich ist. Was uns da wichtig ist, insbesondere als IGBCE, ist, dass Übergewinne natürlich auch anfallen müssen und natürlich auch nur dort besteuert werden können, wo sie anfallen. Und wir haben eher die Situation im gewerkschaftlichen Alltag, dass wir es mit einem Raffineriesterben in dieser Republik zu tun haben und dass wir in zahlreichen Unternehmen, wo eben sich Beteiligungen gerade, wo sich andere Unternehmen ihre strategischen Beteiligungen, wirtschaftlichen Beteiligungen an Raffinerien abgeben, dass wir Standorte haben, die zum Verkauf stehen oder eben via Sozialpläne und sozusagen um jeden Arbeitsplatz gerade in der Raffineriebranche auch mitkämpfen. Also es ist jetzt nicht so, dass da sozusagen wir permanent über hohe Renditen reden und die Rendite jetzt optimiert werden muss und deswegen Beschäftigte rausgegangen werden. Ich will nicht verhehlen, dass dort Gewinne anfallen, aber die Frage ist in der Tat, wo diese landen und wie man dann auch an diese Übergewinne rankommt. Aber der gewerkschaftliche Alltag zurzeit ist eher Kämpfen um jeden Arbeitsplatz in der Raffinerie.
Herr Kollege Thiefs, bitte schön. Okay, vielen Dank. Dann können wir zur nächsten Fraktion übergehen. Für Bündnis 90 Grüne, Kollege Müller hat das Wort. Ja.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und Dank an die Sachverständigen, die ich glaube, worüber wir hier diskutieren, das ist ja in aller Munde und die Menschen erwarten ja auch zu Recht, dass wir zu einer sehr guten Lösung am Ende dafür kommen und hier liegen verschiedene Vorschläge auf dem Tisch. Meine Frage richtet sich an Professor Pactinho vom RWT Aachen. Sie haben sich ja auch in Ihrer Arbeit mit der Mineralölsteuersenkung auch schon beschäftigt. Sie haben in Ihrer Studie die unterschiedlichen Betroffenheiten von Haushalten und insbesondere auch Härtefälle herausgearbeitet. Vielleicht können Sie vor diesem Hintergrund die Verteilungswirkungen des Tankrabatts insgesamt einordnen und erläutern, wie zielgenau eine temporäre Senkung der Mineralölsteuer wirkt. Und wie würden Sie alternative Maßnahmen wie eine Senkung der Stromsteuer auf das europäische Minimum oder direkte Auszahlungen im Vergleich bewerten?
Herr Professor Pactinho, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank für die Frage. Meiner Meinung nach ist die zentrale Frage, welches Ziel eigentlich mit einer Senkung von der Mineralölsteuer verfolgt werden soll. Ist es, alle Verbraucher von Kraftstoffen in der Breite zu entlasten oder sollen gezielt besonders betroffene Menschen entlastet werden? Also wenn das Ziel ist, alle Kraftstoffverbraucher zu entlasten, dann erreicht eine Senkung der Mineralölsteuer dieses Ziel größtenteils, würde ich sagen. Die Frage ist aber auch, wenn das Ziel anders sein sollte, mit knappen vorhandenen finanziellen Mitteln vorwiegend Haushalte in Not zu erreichen, dann ist eine Senkung der Mineralölsteuer ineffizient. Diese Haushalte haben monatlich im Schnitt rund 1430 Euro netto zur Verfügung, bei gleichzeitig hohen Tankkosten von durchschnittlich 150 Euro im Monat. Das heißt, sie haben geringes Einkommen, aber sehr hohe Tankkosten. Und von diesen Haushalten gibt es in Deutschland über 2,2 Millionen. Meiner Meinung nach müssten wir diese Haushalte besonders entlasten. Eine Senkung der Mineralölsteuer geht aber nur zu etwa 9% an diese Haushalte. Wenn wir uns jetzt die Einkommensverteilung anschauen, ist das ähnlich. Auch werden eher einkommensstarke Haushalte entlastet als einkommensschwache Haushalte von so einer Maßnahme. Denn einkommensstarke Haushalte verbrauchen statistisch gesehen mehr Kraftstoffe. Sie besitzen tendenziell eher ein oder vielleicht sogar zwei Autos. Meistens sind die Autos dann auch noch größer und schwerer. Und einkommensschwache Haushalte schließen sich häufiger auch zu Fahrgemeinschaften zusammen, um diesen hohen Kosten zu entgehen. Gleichermaßen verzichten einkommensschwächere Haushalte bei hohen Tankpreisen auch eher auf beruflich nicht benötigte Fahrten in der Freizeit. Insgesamt wären gezielte Transferleistungen an Haushalte, die in Not sind, fiskalisch damit deutlich effizienter. Man könnte anders gesagt auch mit einem Zehntel des Finanzvolumens diese Haushalte in Not im gleichen Umfang entlasten. Sie hatten auch nach einer Senkung der Stromsteuer gefragt. Eine Senkung der Stromsteuer wirkt zunächst einmal genauso wie eine Senkung der Mineralölsteuer auch eher breit und ist damit gleichermaßen nur begrenzt zielgenau. Aber sie kann strukturell dennoch sinnvoll sein. So würde eine Senkung der Stromsteuer zum einen die Elektrifizierung der Mobilität, aber auch beim Heizen fördern. Das würde zwar die Nachfrage nach Strom erhöhen, aber gleichzeitig die Nachfrage nach konventionellen Kraftstoffen senken. Und dadurch würde auch zumindest langfristig der Preisdruck auf Kraftstoffe gemindert werden. Vielen Dank.
Herr Müller, bitte.
Ja, vielleicht noch eine kurze Nachfrage, bezugnehmend auf den Antrag der AfD und der Diskussion der Erhöhung der Pendlerpauschale. Wie bewerten Sie dieses Instrument, um besonders belastete Haushalte zu entlasten?
Herr Professor Pragnio, bitte schön.
Ja, eine Erhöhung der Pendlerpauschale, die wäre etwas gezielter tatsächlich als eine Senkung der Mineralölsteuer. Wieso? Weil sie gezielt die Fahrten zur Arbeit entlastet. Private Fahrten werden aber damit nicht berücksichtigt. Und in diesem Sinne wäre das eine ja, tatsächlich etwas zielgerichtete Maßnahme als eine Senkung der Mineralölsteuer. Allerdings gibt es auch Einschränkungen. Also die Entlastung erfolgt ja über die Einkommensteuer und wirkt daher meist mit zeitlicher Verzögerung. Und zudem profitieren da auch eher Haushalte mit höheren Einkommen, weil die auch höhere Einkommensteuer bezahlen.
Vielen Dank.
Also genau.
Vielen Dank.
Danke.
Und damit gehen wir zur Unionsfraktion und Herr Dr. Wiener hat das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen gehen an den Wirtschaftsverband Energy2X, Herr Küchen. Es klang gerade ja schon mal an, Thema Übergewinnsteuer und Raffinerien. Vielen Dank auch, Herr Hindersmann, dass Sie das Thema aufgegriffen haben. Ich würde Sie da auch noch mal fragen, wie da die Situation ist. Wir haben noch 11 Raffinerien in Deutschland, die 50% unserer Benzinbedarfs da wohl auch bereitstellen. Wie sehen Sie in dem Zusammenhang die Übergewinnsteuer? Dann, was die Weitergabe der Steuersenkung angeht, ganz kurz die Frage, es reicht ja nicht allein auf den Benzinpreis an der Tankstelle zu sehen, sondern wir wissen, zu jedem Zeitpunkt gibt es sehr viele Faktoren, die darauf einwirken. Wie kann auch vielleicht die Branche hier helfen, dass wir da mehr Transparenz hinbekommen, damit wir wissen, wie die Preise sich entwickeln im Nachgang zu dieser Steuersenkung? Und letzte Frage, nur 10 Sekunden vielleicht für die Dame vom Bund der Steuerzahler. 50 Cent Pendlerpauschale haben wir gehört. Was wird die kosten? Vielen Dank.
Dann fangen wir doch erst einmal an mit Professor Küchen. Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Wiener. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Danke für die Einladung. Wir haben im Moment tatsächlich die Situation, dass das, was wir eigentlich immer sagen, dass Raffinerien in einem sehr volatilen Umfeld arbeiten, auch was Erträge angeht, dass sich das gerade im Moment bewahrheitet. Im Moment, und das hat die EU-Kommission gerade berichtet, haben wir teilweise negative Margen. Die Berechnungen, die teilweise kursieren, sind rein theoretischer Art. Was nicht berücksichtigt ist, ist, dass wenn Sie jetzt heute Rohöl haben wollen, und das müssen Sie jetzt nachkaufen, weil die Langfristlieferungen nicht da sind, beziehungsweise weil diese Mengen nachgekauft werden, diese kosten teilweise $50 pro Barrel über den Brent-Notierungen, also den Rohöl-Notierungen liegen. Und wir im Moment alles tun müssen, und das ist auch eine Kommunikation der EU-Kommission, dass die Raffinerien weiter betrieben werden und nicht auf Teillast gehen oder sogar abgeschaltet werden. Also wir haben eine sehr volatile Lage und eine Diskussion und Übergewinnsteuer ist da kontraproduktiv. Der zweite Punkt ist, wir müssen und die Unternehmen müssen am Ende Milliarden investieren, um eine Transformation hin zu erneuerbaren Molekülen hinzubekommen. Trotz aller Elektrifizierung werden wir die brauchen für Luftfahrt und viele andere Anwendungen. Das erfolgt nicht. Und der Rückblick auf 2022 zeigt, das weiß ich aus vielen Gesprächen, dass sogar Projekte wie Elektrolyseurbau abgesagt worden sind infolge der Übergewinnsteuer des Energiekrisenbeitrags. Also es ist eine große Gefahr. Wir stehen im globalen Wettbewerb um Investitionen und auch mit Blick auf die chemische Industrie. Hindersmann hat es angesprochen, ist es erforderlich, dass die Raffinerien weiterlaufen, denn das sind 70% der Rohstofflieferungen für die chemische Industrie. Zum Thema Steuer. Die Steuer wird erhoben, nicht an Tankstellen, sondern an Tanklegern und Raffinerien, bei den steuerlichen Inverkehrbringern. Das ist diesmal eine besondere Herausforderung, weil wir zum 1. Mai voraussichtlich ja die Steuersenkung bekommen und das lange Wochenende dazu führt, dass die Kunden wahrscheinlich vorher nicht tanken, sondern alle am 1. Mai dahin fahren und aus ökonomischen Gründen aber eigentlich versucht wird, die höher versteuerten Bestände vorher runterzufahren. Das heißt, es wird eine sehr große Herausforderung sein, überhaupt die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten. Das vielleicht zu einem gewissen zeitlichen Verzug, der da ist. Aber was ich sagen kann, und das will ich auch mit aller Deutlichkeit sagen, die Steuersenkung wird weitergegeben an die Kunden und Kunden. Sinkende Preise, und darauf in der Folge möglicherweise steigende Nachfrage haben natürlich einen gewissen Effekt. Angebot und Nachfrage werden beeinflusst. Und wir haben natürlich viele andere Faktoren, Sie haben es gesagt, insbesondere die Weltmarktlage, die die Preise bestimmt. Also ob am 1. Mai die Preise um 17, um 14 oder 20 Cent sinken, das hängt auch von vielen anderen Faktoren ab. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Aber was wir wissen, ist, dass in den Verträgen die Energiesteuer genau ausgewiesen wird. Und die Vertragsformeln, die Preisformeln ändern sich nicht zum 1. Mai. Das heißt, diese werden entsprechend weitergegeben, wie in der Vergangenheit auch. Das andere sind Effekte, die sich aus dem Markt ergeben, die wir haben. Und jetzt gebe ich gerne noch an Sie weiter.
Das mache ich, und zwar Frau Kabe-Gessler. Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die schnelle und spontane Frage. Also ich werde erst mal so pauschal antworten, die kostet in jedem Fall mehr als das Volumen, Entlastungsvolumen, was jetzt mit dem Energiesteuersenkungsgesetz vorgesehen ist. Nichtsdestotrotz ist aus unserer Sicht die Anhebung der Pendlerpauschale mal unabhängig von der jetzigen Situation schon seit Jahren notwendig. Wir haben ja immer gesagt, wir schlagen da halt 45 Cent vor, aber das Entlastungsvolumen wird deutlich höher liegen als das, was jetzt in Diskussion ist.
Vielen Dank für die Punktlandung. Und damit geht das Wort an die Linksfraktion. Kollege Ache-Wilms hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine erste Frage geht an die Sachverständige Jasmin Sitarek vom Sozialverband VDK. Aus unserer Sicht kommt derzeit noch zu kurz die Entlastung der breiten Masse der Bevölkerung, was hier ja auch schon angesprochen wurde und tatsächlich auch eins der offiziellen Ziele der Energiesteuersenkung sein soll. Wie bewerten Sie den Umstand, dass die Energiesteuersenkung gegebenenfalls nicht vollständig an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben wird? Wie stellt sich die Lage derzeit für Sie dar?
Frau Sitarek, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ein zentraler Punkt aus unserer Sicht als Sozialverband ist die Frage, ob die vorliegende Energiesteuersenkung tatsächlich auch bei den Menschen ankommt. Also die Erfahrung mit dem Tankrabatt 2022 haben ja gezeigt, dass dies nicht verlässlich gewährleistet ist. Wir berufen uns da auf die Untersuchung vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung, die sehr deutlich zeigen, dass zwei Dinge. Erstens, die Weitergabe an die Verbraucherinnen und Verbraucher im Zeitverlauf spürbar nachlassen. Also der anfängliche Entlastungseffekt wurde mit der Zeit zunehmend abgeschwächt. Und zweitens fallen erhebliche regionale Unterschiede auf. Das zeigt die Analyse ebenso, dass die Weitergabe insbesondere dort geringer war, wo der Wettbewerb zwischen Tankstellen schwächer ist. Das heißt, in einzelnen Regionen wurde dabei nur etwa die Hälfte der Steuersenkung an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben. Hinzu kommt, haben wir eben gerade auch schon gehört, dass preistreibende Faktoren eine Steuersenkung zusätzlich überlagern können. Das heißt, auch das trägt natürlich dazu bei, dass Entlastung nicht vollständig oder nicht dauerhaft bei den Menschen ankommt. Für unsere Mitglieder wird es ganz konkret spürbar, etwa für ältere Menschen, für Menschen mit Behinderung, die auf das Auto angewiesen sind, um zu Arztterminen zu kommen, oder für Haushalte mit geringem Einkommen, die auf wirklich planbare Unterstützung angewiesen sind. Und gerade im ländlichen Raum verschärft sich die Situation zusätzlich. Also dort fehlen oft verlässliche Alternativen zum Auto und Wege sind länger. Und alltägliche Erledigungen, ob es der Arztbesuch ist oder der Einkauf, sind kaum ohne ein eigenes Fahrzeug möglich. Und wenn dann Entlastungsmaßnahmen nicht zuverlässig ankommen oder nur teilweise wirken, trifft es gerade diese Haushalte natürlich besonders hart. Von daher bewerten wir die vorliegende Energiesteuersenkung kritisch, da sie in ihrer Wirkung weder verlässlich noch sozial treffsicher ist.
Vielen Dank.
Kollege Habim, die haben noch die Möglichkeit. Bitte schön.
Entschuldigung. Ja. Vielen Dank für die Antwort. Ich hätte da noch eine Nachfrage. Und zwar, wie müsste man aus Ihrer Sicht, welche Gruppen, Sie haben ja einige schon davon benannt, noch mal stärker entlasten? Was sind aus Ihrer Sicht Hebel, die noch angegangen werden könnten und müssten durch die derzeitige Gesetzgebung?
Also, Entschuldigung. Ich erteile Ihnen das Wort.
Bitte. Dankeschön. Selbst wenn eine Energiesteuersenkung teilweise weitergegeben werden würde, dann stellt sich uns auch die Frage, wie die Entlastung verteilt ist. Also aus unserer Sicht ist sie eben sozial nicht treffsicher, denn Ergebnisse der RWTH Aachen, wir haben auch den Experten hier vor Ort bzw. anwesend, haben gerade die Zahlen veröffentlicht, die zeigen, dass im Durchschnitt die Entlastung bei rund 10 Euro, ein bisschen über 10 Euro im Monat liegen, aber die Entlastungswirkung sich deutlich unterscheidet zwischen den Einkommensgruppen. Das heißt, die obere Einkommenshälfte spart im Schnitt etwa ein bisschen über 12 Euro, während die einkommensärmsten Haushalte nur 3 Euro Entlastung spüren. Und zum Vergleich, vielleicht für Sie, eine Einzelfahrt in Berlin AB kostet derzeit 4 Euro. Also nicht mal die wäre mit dem Ersparnis abgedeckt bei den untersten Einkommensgruppen. Und besonders deutlich wird die Schieflage beim Blick auf die Lebensrealitäten. Wir haben es eben gerade schon gehört, untere Einkommensklassen geben absolut mehr aus für Mobilität als höhere. Und das bedeutet quasi im Umkehrschluss, diejenigen, die ohnehin wenig Einkommen haben und einen vergleichsweise hohen Anteil davon für Mobilität aufbringen müssen, erhalten die geringste Entlastung. Während Haushalte mit höherem Einkommen deutlich profitieren, bleibt die Wirkung bei denjenigen, die wirklich jeden Euro zweimal umdrehen müssen, kaum spürbar. Für unsere Mitglieder wird es sehr konkret, wer wenig Geld hat und auf das Auto angewiesen ist, wie schon gesagt, ob es der Weg zum Arzt ist, zur Dialyse oder zum Einkaufen, bekommt am Ende nur wenige Euro Entlastung. Und das ändert nichts an der finanziellen Belastung im Alltag. Gleichzeitig profitieren diejenigen stärker, die mehr verbrauchen. Und das geschieht häufig aus Komfortgründen, etwa durch ein größeres Auto oder längere Fahrstrecken. Und die Entlastung orientiert sich also am höheren Verbrauch und nicht am tatsächlichen Bedarf. Hinzu kommt, dass eine Energiesteuersenkung ausschließlich Autofahrerinnen und Autofahrer entlastet. Die Preissteigerung aber, das haben wir eben auch schon gehört, wirken sich auf den gesamten Alltag aus.
Dankeschön. Und wir sitzen fort mit der AfD. Ja? Mhm. Kollege Gottschalk, bitteschön.
Ja, wir haben getauscht. Ich hatte es. Frau Nieland übernimmt erstmal.
Dann ist Frau Nieland dran. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde ich gerne an Herrn Professor Polleit richten, Buckingham University. Wir haben jetzt schon einiges gehört zu Verbraucherentlastung. Es gibt zahlreiche Studien, die sich mit der Frage auseinandersetzen, wie vollständig werden Steuerentlastungen auf Endkundenpreise weitergegeben. Man kann sehen, dass wir haben es auch gerade schon gehört, zum Teil Marktmacht, Unternehmenskonzentration, regionale Wettbewerbssituation, Nachfrageverhalten, aber eben auch Mitnahmeeffekte bei Mineralölunternehmen bewirken, dass eben häufig nur ein Teil der Entlastung weitergegeben wird, eben auch dann nicht bei den Verbrauchern ankommt. Und vor diesem Hintergrund würde ich Sie gerne fragen, welche empirischen Erkenntnisse und Monitoring-Erfahrungen haben Sie aus vergangenen Steuersenkungen im Kraftstoffbereich bezüglich der tatsächlichen Preisdurchleitung bis an den Tankstellen Endkunden, insbesondere im nationalen und auch im internationalen Vergleich? Und vielleicht auch dazu dann die Frage, welche Alternativen Sie zu diesen temporären Senkungen der Energiesteuer sehen würden. Dankeschön.
Herr Vorsitzender, bitte schön. Ja, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Frau Nieland, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Lassen Sie mich beginnen und sagen, in Deutschland werden klimapolitische Ziele gegenüber Wachstums- und Beschäftigungszielen priorisiert mit ruinösen Folgen. Die Deutschen werden ärmer, relativ und auch im internationalen Vergleich. Absolut gesehen ebenfalls, um Ihnen eine Zahl zu geben, von 2022 bis 2025 ist das Pro-Kopf-Einkommen, das reale Pro-Kopf-Einkommen der Deutschen um 1,6% gesunken. Deutschland ist auf einem Verarmungskurs. Und die Verteuerung der Energie ist nicht der alleinige Faktor, aber ein Faktor, der dabei eine entscheidende Rolle spielt. Und bei der Betrachtung der heute hier zu kommentierenden Verbesserungs- oder Gesetzesvorschläge ist zu betonen, der Energiepreisanstieg im Zuge des Iran-Krieges ist nicht der Grund für die beklagenswerte Energiekrise in Deutschland, sondern die ist selbstgemacht, die ist heimisch erzeugt. Diese Iran-Krise ist letztlich nur ein Verstärker eines Problems, was in Brüssel und Berlin fabriziert wird. Ich denke, in jedem Falle, die Steuersenkungen, ob Sie jetzt beispielsweise die Energiesteuer senken oder die Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe von 19 auf 7% beispielsweise, sind Maßnahmen, die in jedem Fall in die richtige Richtung gehen. Sie fragen nach empirischen Belegen. Nun, die empirische Wirtschaftsforschung ist, denke ich, da kein ausschließlich verlässlicher Ratgeber. Es gibt, das ist auch schon zur Sprache gekommen, immer wieder im realen Leben verschiedene Faktoren, die zusammenwirken. Deshalb kann es auch durchaus sein, dass eine Senkung jetzt beispielsweise von 17 Cent pro Liter an den Tankstellen am 1. Mai eben so nicht in Erscheinung tritt, weil weitere Faktoren hinzukommen. Aber prinzipiell entlastet natürlich solch eine Maßnahme in jedem Falle die Verbraucher und auch die Firmen. Insofern denke ich, richtungsmäßig zielen alle Vorschläge, die überzogen hohen Energiekosten in Deutschland zu senken, in die richtige Richtung. Ich will an der Stelle nur noch mal sagen, ich habe die Zahlen jetzt in US-Dollar vor Augen, aber eine Kilowattstunde kostet einen deutschen Haushalt etwa 0,4 US-Dollar pro Kilowattstunde. Die Amerikaner kostet das nur 0,18 und die Chinesen 0,08 Dollar pro Kilowattstunde. Und entsprechende Nachteile gibt es auch beim Industriestrom. Die deutschen Unternehmen zahlen etwa 13 Euro Cent pro Kilowattstunde, die amerikanischen Unternehmen 0,08, die Inder ebenfalls und die Chinesen ebenfalls in dieser Größenordnung. Und diese Energiekostennachteile, die sind natürlich ein Standortnachteil. Und das ist das, was Sie auch jetzt sehen. Die Firmen wandern ab, die Firmen schließen und reinvestieren nicht mehr in Deutschland oder Neuinvestitionen finden gar nicht mehr statt, sondern das wird dann verlagert. Also insofern, Frau Nieland, alle, das wäre mein Plädoyer, da kann man im Einzelfall darüber streiten, welche Maßnahme nun jetzt letztlich die gewünschte ist, aber grundsätzlich die Energiekosten zu senken, den Standortnachteil zu reduzieren im internationalen Wettbewerb, das, glaube ich, muss die Hauptstoßrichtung sein.
Dann würde ich das Wort weitergeben an die Unionsfraktion. Kollege Hoffmann, bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage möchte ich an Herrn Professor Küchen richten. Welche Faktoren beeinflussen die Preisbildung an Tankstellen in der Praxis und auch in welchem Maß? Also sind es die Rohölpreise, ist es der Wettbewerbsdruck, Lagerbestände, Steuern, Marge und in welchem Maße? Maße wirkt das? Und als zweite Frage interessiert mich noch, wie schnell kommt eine Senkung der Energiesteuer typischerweise an der Zapfsäule an, wenn man berücksichtigt, ich glaube, Sie haben es eben schon mal gesagt, dass die Steuerentstehung bereits im Steuerlager entsteht. Dankeschön.
Herr Professor Küchen, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage. Wir haben tatsächlich eine umfängliche sehr viele Faktoren, die die Kraftstoffpreise bestimmen. Ich beginne bewusst mal, weil das ja im Einflussbereich der Politik liegt, mit den regulatorischen Kosten. Wir haben die Energiesteuern, die teilweise im europäischen Mittelfeld, teilweise beim Benzin eher im Bereich der Spitze liegen, vor einer möglichen Senkung. Wir haben als einziges Land neben Österreich noch eine CO2-Bepreisung auf den Kraftstoffen, im Moment auch ca. 16, 17 Cent. In allen Ländern haben wir zusätzlich etwas, was nicht konkret in Cent, zumindest in den Einzelländern, ausgewiesen wird. Aber wir haben hier die größten Ambitionen. Im Moment sind das auch 12 bis 20 Cent Treibhausgasminderungskosten, also Kosten aufgrund der Vorgaben, die Treibhausgasemissionen zu senken, 12 bis 20 Cent pro Liter. Und das ist also in der gleichen Größenordnung wie der CO2-Bepreisung. Das fehlt in den meisten Vergleichen, wenn die Tankstellenpreise in vielen Ländern verglichen werden. Und dieser Bereich, und auf diese Summen kommen ja noch die Mehrwertsteuer drauf insgesamt, liegt beim Benzin ungefähr im Moment bei den hohen Rohstoffpreisen bei 60% und beim Diesel rund bei 50%. Also 60% staatlich induzierte Belastungen bei Benzin und 50% beim Diesel. Der Rest sind sowohl Rohölkosten, aber entscheidend sind eigentlich nicht die Rohölkosten, sondern die Produktkosten an den Weltmärkten für Benzin und Diesel. Denn diese werden getrennt gehandelt. Und wenn wir wie jetzt nicht nur einen Engpass an Rohöl, sondern eben auch an Produkten haben, gerade beim Diesel ist Europa importabhängig, noch stärker im Übrigen beim Kerosin. Das wird ja zeitgleich gerade diskutiert, wie die Kerosinversorgung aufrechterhalten werden kann. Und ein Großteil oder ein Teil dieser Importe auch noch aus dem Nahen Osten in der Vergangenheit gekommen ist oder aus Asien, Indien und China, die jetzt im Moment selber nicht mehr liefern können, dann ist das klar, dass sich diese Beschaffungskosten für Benzin und Diesel in den Produktpreisen auswirken. Und das ist das, was wir sehen. Das ist also nicht nur das Rohöl, sondern insbesondere die Produktpreise, die Tankstellenpreise bestimmen. Und dazu gibt es eben Preisbörsen, europäische Preise. In Rotterdam, da haben wir den europäischen Markt für Benzin und Diesel und auch nationale Preisbildung. Marktpreise. Diese finden sich auch im Übrigen in den Preisformeln wieder. Vielleicht sollte man das auch noch mal sagen, dass 80% ungefähr der Tankstellenbelieferung aufgrund von langfristigen Verträgen erfolgt. Und da ändert man nicht die Preisformel, die Preisbildung, wenn jetzt irgendwie eine Steuer sich ändert oder so etwas, sondern dann wird die gesenkte niedrige Steuer weitergegeben. Deswegen sage ich das auch mit aller Deutlichkeit noch mal hier. Aber die Marktpreise können sich eben anderweitig entwickeln, aufgrund insbesondere der globalen Nachfrage oder auch aufgrund logistischer Restriktionen. Wir haben eben von regionalen Unterschieden gehört. Es ist schon so, dass man Differenzen hat. Wir haben ja nicht immer 100% eine verfügbare Logistik, Ware von einem Ort zum anderen zu transportieren. Und das spielt schon eine Rolle, wenn man auch mal lokale Preisunterschiede erklären kann. Zweiter Teil der Frage oder zweite Frage, wie schnell kommen die Preissenkungen an der Tankstelle an. Ich gehe davon aus, dass das sehr schnell passiert. Wir werden das an einzelnen Standorten sicherlich schon am 1. Mai sehen. Ich habe gesagt, ich kann die Größenordnung nicht vorhersagen. Das dürfen wir auch gar nicht aus Wettbewerbsgründen besprechen, Ankündigungen machen. Ich glaube, nach 2-3 Tagen haben wir dann das Niveau erreicht, was wir dann sehen. Wir können es, glaube ich, doch sehr gut verfolgen, wie viel davon weitergegeben worden ist, wenn wir die Tankstellenpreise in Deutschland vergleichen mit den Rotterdamer Produktnotierungen. Dann kann man eigentlich sehen, dass sich bei den anderen Faktoren bis dahin nicht viel geändert hat, wie sich das auswirkt. Aber es kann auch sein, dass hier aufgrund des enormen Drucks, auch des medialen Drucks, natürlich die Preissenkung sehr schnell da sein wird. Aber nochmal überlagert werden kann das Ganze von globalen Entwicklungen, die sich ja jeden Tag ändern. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und die SPD-Fraktion, da spricht oder fragt Kollegin Heidenstadt.
Ja, Herr Vorsitzender, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, erst einmal auch von meiner Seite vielen Dank an die Sachverständigen, so kurzfristig auch zur Verfügung zu stehen. Und ich möchte meine Fragen an Herrn Professor Dr. Dolin von der Hans-Böckler-Stiftung richten zum Thema der Entlastungswirkung der geplanten Energiepreissteuersenkung. Wir alle wissen, wir wollen die Spritpreise reduzieren, damit tatsächlich auch eine Entlastung bei den entsprechenden Haushalten vor Ort ankommt. Und deshalb würde mich interessieren, ob auch die Hans-Böckler-Stiftung es so sieht, dass sich die Energiesteuersenkung eine Maßnahme sein kann, die schnell und zielgerichtet Entlastungswirkung entfalten kann. Und welche Personengruppen aus Ihrer Perspektive von dieser Entlastungswirkung partizipieren würden. Und was ja auch wichtig ist und hier heute noch nicht angesprochen worden ist, jedenfalls nur indirekt angesprochen wurde, inwieweit möglicherweise sich auch Effekte durch die Energiesteuersenkung in Bezug auf die Inflation und Kaufkraft, also die Binnennachfrage, möglicherweise einstellen können, auch wenn es erst einmal nur befristet ist.
Herr Professor Dolin, bitteschön.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Frage. Sie haben gefragt, ob der geplante Tankrabatt schnell und zielgerichtet Entlastungswirkungen schaffen kann. Und hier ist die Antwort ganz klar, ja, das kann sie. Wir haben heute den 20.04. und das Gesetz soll am 1.05. in Kraft sein. Und selbst wenn Herr Kücher recht hat, dass das noch 2-3 Tage danach dauert, dann reden wir hier von 14 Tagen. Und ich kann mir ehrlich gesagt keine andere Maßnahme vorstellen, die so schnell wirkt. Zielgerichtet ist diese Maßnahme in dem Sinne, dass damit ganz konkret die reale und gemessene Inflationsrate gedämpft wird. Und das ist auch wichtig für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, dass die nicht übermäßig schnell jetzt die Zinsen erhöht und damit die Investitionen in Deutschland belastet. Zielgerichtet ist die Maßnahme auch in dem Sinne, dass jene, die Kraftstoff verbrauchen und deswegen belastet sind, im Moment dann auch entlastet werden. Das gilt übrigens nicht nur für Privathaushalte, sondern auch für das Gewerbe, das Kraftstoffe verbraucht, wie wir von Herrn Huster eben gehört haben. Wenn man jetzt allerdings unter zielgerichtet versteht, dass die Maßnahme ganz gezielt sozial ärmere Haushalte treffen soll und niemand anders entlasten soll, dann ist sie nicht so wahnsinnig zielgerichtet. Denn dann könnte man sagen, dann wäre vielleicht eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel oder eine Strompreissenkung etwas besser. Aber das wäre nicht so schnell umsetzbar. Das muss man eben dagegen abwägen. Zu der Frage nach den Personengruppen. Wir halten es für nicht ausreichend, nur nach den Einkommensdezilen zu gucken. Und darum haben wir verschiedene Haushaltstypen analysiert. Sie finden das auf Seite 5 von meiner Stellungnahme. Da ist eine Tabelle, die zeigt, wie viel die einzelnen Haushaltstypen relativ zum Bruttoeinkommen und relativ zu ihren Ausgaben entlastet werden. Und da ist das Interessante, und ehrlich gesagt, das wusste ich vor der Ukraine-Preisschock auch nicht, wo wir uns das zum ersten Mal richtig detailliert angeguckt haben, dass es vor allem Familien sind mit geringen und mittleren Einkommen, die durch hohe Kraftstoffpreise belastet sind. Das hat damit zu tun, dass die oft nicht in der Innenstadt wohnen, sondern etwas außerhalb. Die haben oft alte Autos. Das ist nicht, weil sie große Autos fahren, sondern 20 Jahre alter Passat braucht einfach, der braucht mehr, als wenn ich jetzt einen neuen Porsche fahre sogar. Und darum trifft das also werden diese Haushalte gut damit entlastet. Kaum profitieren, das ist auch richtig, die armen Single-Haushalte, die haben nämlich kein Auto, die sind jetzt nicht belastet, die sind auch nicht entlastet. Da muss man gucken, wenn die Lebensmittelpreise zum Herbst hinsteigen sollten, was man mit denen noch macht. Aber das ist aus meiner Sicht eine andere Frage an dieser Stelle. Wir gehen davon aus, Sie haben nach der Inflation gefragt, dass der Tankrabatt direkt die Inflation um 0,34 Prozentpunkte senkt. Das kann ausreichend sein, um das von etwas über 3% auf wieder Richtung 3% zu rücken und vielleicht sogar darunter. Hinzu kommen indirekte Effekte. Wir haben von Herrn Huster gehört, also 40% der Kraftstoffe, wenn wir das richtig berechnet haben, werden vom Gewerbe in Deutschland verbraucht. Und wenn dort die Preise niedriger sind, ich meine, die Logistikpreise, die ziehen sich durch die ganze Wertschöpfungskette durch und landen hinterher auch bei anderen Dingen. Das kommt noch oben drauf und wäre noch eine zusätzliche Belastung. Ich würde aber hier noch einmal erwähnen, eine Sache, die ist noch nicht angesprochen worden, dass die geplante Erhöhung der Tabaksteuer natürlich der Inflationswirkung entgegenwirkt, denn die erhöht die Preise. Und wenn das erste Ziel sein soll, ich will mich jetzt, also die hat eine Lenkungswirkung, die ist auch wichtig, aber man muss einfach sagen, dass die im Moment, wenn ich jetzt prognostizieren müsste, die Inflation auch wieder erhöht. Und vielleicht sollte man da überlegen, wenn das das Ziel ist, das doch etwas zu verschieben. Dankeschön.
Vielen Dank. Und damit kommen wir wieder zur AfD-Fraktion. Kollege Gottschalk.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage adressiere ich an den Kollegen Professor Dr. Söllner. Es geht um die Übergewinnsteuer und an den Kollegen Teves vielleicht. Das Bessere ist der Feind des Guten sozusagen. Und wir wollten Ihnen ja wirklich nur helfen als Service-Opposition, dass Sie die Pendlerpauschale vielleicht in Ihren Gesetzentwurf aufnehmen. Und der ist auch unter C tatsächlich hier vermerkt, falls es Ihnen beim Lesen der Tagesordnung aufgefallen ist. Aber jetzt zu meiner Frage. In der Debatte ist ja ein weiterer Punkt, der hier auch schon anklang, ist von uns ja draufgesetzt worden, nämlich die sogenannte Übergewinnsteuer. Ich muss es nicht ausführen, eine Steuer, die so Pi mal Daumen irgendwie sagen will, hey, du hast zu viel Gewinn gemacht. Meine Frage deshalb, welche empirischen und wirtschaftswissenschaftlichen Befunde, Professor Söllner, gibt es zur tatsächlich fiskalischen und ökonomischen Wirkung von Übergewinnsteuern, insbesondere mit Blick auf die Sektoren Öl und Gas? Gibt es vielleicht in anderen Ländern Belege, Gegenbeispiele, Erfolgschancen, auch unbeabsichtigte Nebenwirkungen? Könnte ja zum Beispiel sein, dass Unternehmen sagen, warum soll ich denn in Deutschland was verkaufen? Dann gehe ich nach Afrika, dann gehe ich nach Asien, in die Vereinigten Staaten, verkaufe dort mein Kerosin und mein Rohöl. Warum denn in Deutschland, wenn ich dann auch noch eine Übergewinnsteuer zahlen muss? Also meine Fragen wären das erstmal an Sie, bitte.
Professor Dr. Söllner, bitte.
Ja, vielen Dank. Ja, wenn Sie die Erfahrungen in anderen Ländern ansprechen, dann könnte man als erstes mal die USA anführen. Unter Carter wurde da so eine Art Übergewinnsteuer für die Mineralölindustrie eingeführt, die Reagan dann abgeschafft hat. Man hat festgestellt, dass in der Zeit, als diese Steuer bestand, es durchaus zu einem Rückgang der Explorationsaktivitäten kam, dass die Investitionen gelitten hatten, dass Raffinerien teilweise geschlossen wurden. Also das hat schon auch negative Auswirkungen gehabt. Die kurzfristige Übergewinnsteuer 2022, da ist das Bild, sagen wir, uneinheitlich. Es gibt gewisse Hinweise darauf, dass Investitionen zurückgestellt wurden, dass teilweise auch Gewinne verlagert wurden halt zu ausländischen Tochterunternehmen. Also insgesamt hat man auch 2022 nicht so viel an Mehreinnahmen erzielt, wie man sich das erhofft hat. Im Übrigen geht es jetzt nicht nur darum, um den fiskalischen Effekt dieser Übergewinnsteuer, der jetzt mehr oder weniger groß sein mag, sondern ich habe auch aus grundsätzlicher ökonomischer Sicht hier größere Bedenken. Zum einen wird das Investitionsklima in Deutschland natürlich nicht besser, wenn die steuerpolitische Unsicherheit dadurch erhöht wird, dass jetzt plötzlich so eine Übergewinnsteuer kommt, von der man nicht weiß, ob es jetzt einmalig ist, ob es vielleicht in Zukunft wieder eingeführt wird, ob andere Branchen irgendwann betroffen werden. Ja, also das ist jetzt wirklich in der aktuellen Situation, wo wir mit der Deindustrialisierung zu kämpfen haben, nicht unbedingt die Maßnahme, die mir am sinnvollsten erscheint. Des Weiteren bin ich mir nicht sicher, ob es da unter Umständen verfassungsrechtliche Probleme gibt. Also ich bin kein Verfassungsrechtler, habe ich schon mal erwähnt. Aber so der Grundsatz der steuerlichen Gleichbehandlung scheint ja doch verletzt zu werden dadurch, allein schon, dass nur bestimmte Branchen betroffen sind. Und auch im intertemporalen Vergleich könnte man sich die Frage stellen, warum denn hier die Mineralölindustrie, warum sind beispielsweise während der Corona-Krise jetzt die pharmazeutischen Unternehmen nicht extra besteuert worden oder die Laborärzte oder sonst irgendjemand? Ja? Insgesamt spricht meiner Meinung nach doch deutlich mehr gegen diese Übergewinnsteuer, als es der mögliche fiskalische Effekt rechtfertigen kann. Im Übrigen erscheint mir, wenn man das zusammensieht, die Übergewinnsteuer einerseits und die Senkung der Energiesteuer andererseits, das schon ein Beispiel zu sein für eine gewisse Inkonsistenz oder Widersprüchlichkeit der Politik. Denn diese Energiesteuersenkung, die wird ja, wie wir auch 2022 gesehen haben, nicht 100% weitergegeben und dient zumindest zum Teil dazu, die Gewinne der betroffenen Unternehmen zu erhöhen. Das heißt, auf der einen Seite trifft man eine Maßnahme, die die Gewinne der Unternehmen erhöht tendenziell, auf der anderen Seite besteuert man dann die Übergewinne. Also ganz kann ich mir da keinen Reim drauf machen, muss ich sagen. Eins noch zur Tabaksteuer, was der Herr Kollege gerade erwähnt hat. Bemerkenswert ist natürlich, wenn man hier eine dauerhafte Steuererhöhung zur Finanzierung einer vorübergehenden Steuersenkung einsetzt. Gut, vielen Dank.
Für die Unionsfraktion die Kollegin Karliczek.
Jawohl, herzlichen Dank. Herr Vorsitzender, ich würde gerne meine Frage an den Bund der Steuerzahler richten, liebe Frau Kabe-Gessler. Zum Thema Haushaltsdisziplin und Zielgenauigkeit möchte ich Sie fragen, wie bewerten Sie eine befristete steuerliche Entlastung im Vergleich zu dauerhaften staatlichen Entlastungsinstrumenten mit Blick eben auf diese beiden Fragestellungen? Und das Zweite ist, halten Sie die Maßnahme, die ja ein Entlastungsvolumen von 1,6 Milliarden Euro hat, angesichts der aktuellen Belastungslage durch gestiegene Energiepreise und der Befristung für vertretbar und zielgerichtet?
Frau Kabe-Gessler, bitteschön.
Ja, vielen Dank für die Frage, Frau Karliczek. Ich würde meine Antwort mal zweiteilen. Ich würde zunächst mal auf die kurzfristige Maßnahme eingehen. Die ist natürlich kurzfristig umsetzbar. Das haben wir hier schon von anderen Sachverständigen gehört. Sie ist auch relativ bürokratiearm umsetzbar. Und insofern ist es natürlich erstmal ein positives Signal. Wenn wir zur Zielgenauigkeit kommen, auch das haben wir heute schon mehrfach gehört, sieht das Bild auch aus unserer Sicht etwas anders aus. Also zunächst einmal ist es ja eine Litersteuer oder eine Mengensteuer. Das wurde heute auch schon mehrfach gesagt. Da muss ich jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Und wir entlasten natürlich dann insofern nicht ganz zielgenau. Wir entlasten natürlich Unternehmen, Spediteure. Das ist auf der einen Seite auch aus unserer Sicht richtig, um natürlich dann hinten raus, das hatten wir ja schon gehört, die Verbraucherpreise nicht steigen zu lassen. Und wir entlasten natürlich diejenigen im Privatbereich, die halt viel fahren. Das sind unter anderem auch die Pendler, klar. Das sind aber im Prinzip auch die Privatfahrten. Und da kommen wir dann natürlich eben zur Zielgenauigkeit. Und da sind wir eher skeptisch, insbesondere dann, auch das wurde heute schon mehrfach angesprochen, wenn dann diese Entlastung nicht beim Endverbraucher ankommen. Jetzt haben wir ja schon kartellrechtliche Maßnahmen, die da auch ergriffen werden. Das ist aus unserer Sicht extrem wichtig, dass die dann halt eben auch greifen, damit das Ganze dann eben auch wirken kann. Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, weil es ja nur eine kurzfristige Maßnahme ist, befristet auf 2 Monate. Wir alle wissen nicht, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Die ersten Wissenschaftler, Sachverständigen sagen, das wird noch eine Weile andauern. Herr Huster sagte gerade, die Belastung der Verbraucher durch die gestiegenen Preise kommt im Prinzip im Herbst. Also insofern haben wir ja im Herbst das gleiche Problem. Und da sind wir der Meinung, dass es halt schon mal eine gewisse Zeit geben kann, wo man gewisserweise der Bevölkerung etwas abverlangen muss, um eben dann aber langfristige Maßnahmen zu beschließen, die dann halt eben auch langfristig gelten und wirken. Und das nicht nur im Einkommensteuerbereich, also nicht nur bei den Verbrauchern, sondern durchaus auch bei den Unternehmen. Und dann ist natürlich jetzt so eine Maßnahme mit 1,6 Milliarden, die dann ja halt auch kostet, schon was, die dann vielleicht recht schnell verpufft. Also wir hatten ja schon Studien, wir haben uns die Studie vom RWI angeschaut, die ja auch damals gesagt hat, 22, im Endeffekt war die Entlastung ein Monat und dann war sie halt eben auch aufgrund anderer Einflüsse wieder nicht so stark. Deswegen plädieren wir eher für langfristige Maßnahmen und da muss man jetzt mal auch schnell sein. Das ist aus unserer Sicht natürlich Einkommensteuer- und Unternehmenssteuerreform. Und da fehlen uns dann halt insofern so ein bisschen diese 1,6 Milliarden. Hier möchte ich noch mal einschieben, die Frage von vorhin, ich kann sie jetzt genau beantworten. 10 Cent Erhöhung in der Pendlerpauschale kosten 2,3 Milliarden. Insofern auch das an der Stelle. Und ja, die Pendlerpauschale ist für uns auch eine Maßnahme, um das Ganze hier natürlich abzufedern, weil Pendler natürlich betroffen sind von den steigenden Preisen. Wir sehen hier eine gewisse Überkompensation, wollen wir nicht verhehlen, weil natürlich der Fußgänger bzw. mit unabhängiger Pendlerpauschale und gleichzeitig unterstütztem Deutschlandticket auch aus Steuergeldern eine gewisse Überkompensation eintreten kann. Muss man mal vielleicht diskutieren, muss man mal angehen. Und das ist das, was wir meinen. Aus unserer Sicht erwartet die Bevölkerung mehr jetzt langfristige Maßnahmen und auch die Unternehmerschaft langfristige Maßnahmen, um hier Entlastung herbeizuführen und nicht so kurzfristige Schnellmaßnahmen, die auch entlasten können. Zielgenau, wie gesagt, ich muss jetzt nicht noch mal darauf eingehen, dass das mit den Einkommen sehr unterschiedlich ist, dass höhere Einkommen natürlich gewissermaßen das besser abfedern kann. Aber deshalb haben wir hier eine etwas zweigespaltete Ansicht und plädieren noch mal dafür, wirklich langfristige strukturelle Maßnahmen durchzuführen und das Geld dann dafür zu verwenden.
Vielen Dank. Ist auch nicht mehr viel Zeit. Aber Sie sind ja noch mal dran als Unionsfraktion und deshalb würde ich erst einmal an den Kollegen Müller geben. Bitte schön.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Zunächst mal möchte ich nur anmerken, Professor Polleit sprach vorhin von der Verarmung Deutschlands. Ich möchte mir die Vokabel definitiv nicht zu eigen machen, möchte aber nur darauf hinweisen, dass aus Deutschland jährlich 80 Milliarden Euro für fossile Importe ins Ausland fließen. Aber meine Frage geht an Professor Praktinho. Und zwar, Sie betonen ja in Ihrer Studie die Steuerungsfunktion von Preisen. Zu welchen Nachfrageeffekten würde denn eine Senkung der Spritpreise führen? Wie bewerten Sie einen solchen Nachfrageimpuls in einer Knappheitssituation? Und wenn noch Zeit bleibt, würde ich auch gern die Frage, die jetzt schon häufig aufgeworfen wurde, nochmal stellen, nämlich in welchem Umfang die Entlastungen dann tatsächlich bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ankommen und welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht Marktmechanismen und die tatsächliche Weitergabe solcher Maßnahmen dann in der Praxis?
Professor Praktinho, bitteschön, Sie haben das Wort.
Ganz herzlichen Dank für diese Frage. Zunächst einmal, wenn wir die Mineralölsteuer senken, führt das zu niedrigeren Tankpreisen. Und niedrigere Tankpreise führen systematisch dann auch zu einer höheren Nachfrage bei Kraftstoffen, Angebot und Nachfrage. Aber gleichzeitig eine höhere Energienachfrage bei einer aktuellen vorhandenen Knappheitssituation ist jedoch aus energiewirtschaftlicher Perspektive sowohl für die Versorgungssicherheit als auch für die Bezahlbarkeit in einer Volkswirtschaft schädlich. Unsere Simulationen zeigen, dass eine Senkung der Kraftstoffpreise um 17 Cent brutto die Haushaltsnachfrage um etwas mehr als 2% erhöht. Klingt zunächst einmal nach nicht sonderlich viel, 2%. Aber zum Vergleich einmal, der Anteil der deutschen Ölimporte aus dem Nahen Osten liegt bei rund 6%. Ist auch nicht sonderlich viel. Und wenn jetzt 2% höhere Nachfrage ist, wo 6% Öl nicht importiert werden können, ist das durchaus maßgeblich. So trifft eine zusätzliche Nachfrage nach Kraftstoffen auf ein bereits recht eingeschränktes Mineralölangebot. Ohne geopolitischen Konflikt könnte man sagen, okay, dann importieren wir mehr Öl aus dem Nahen Osten, um diese zusätzliche Nachfrage zu decken. Aber nun haben wir diesen geopolitischen Konflikt. Diese Angebotsmenge kann daher nur eingeschränkt ausgeweitet werden. Als Konsequenz müssen die Anbieter somit allein aus marktlicher Perspektive die Preise erhöhen, um das vorhandene knappe Angebot zu verteilen. Und allein aufgrund dieser Marktmechanismen wird ein Teil des Tankrabatts von 17 Cent pro Liter nicht beim Verbraucher ankommen. Meiner Einschätzung nach könnten das rund 2 bis 4 Cent pro Liter sein, wenn diese Knappheitssituation anhält. Zusammenfassend, Energiepreise erfüllen eine wichtige Steuerungsfunktion. Die signalisieren Knappheit und dämpfen die Nachfrage. Wird jetzt dieses Preissignal in einer Angebotsknappheit abgeschwächt, belastet das Versorgungssicherheit und wirkt gleichzeitig preistreibend. Wenn wir über Übergewinne auch sprechen, dann ist die Frage meiner Meinung nach, wo fallen denn diese Gewinne an? Und bei der aktuellen geopolitischen Lage ist das meiner Meinung nach in erster Linie nicht zwingend bei den Mineralölkonzernen in Deutschland und Europa, wo diese Gewinne anfallen, sondern vielmehr sind es meiner Meinung nach die verbleibenden Ölexportländer. Deutschland bezieht nämlich den Großteil des Öls aus Norwegen, den Vereinigten Staaten, Libyen und Kasachstan. Und die können jetzt natürlich, obwohl die das gleiche Öl verkaufen, das zu wesentlich höheren Preisen tun. Das sind meiner Meinung nach die Übergewinne oder ein Großteil der Übergewinne, die anfallen. Natürlich kann es sein, dass das wettbewerblich Marktmacht gibt, vor allem regional an gewissen Orten und Stellen. Aber da denke ich auch, dass das insbesondere die Aufgabe unseres Kartellamts ist, das zu vermeiden, dass Marktmacht so ausgenutzt wird, dass Verbraucher übermäßig viel für ihre Versorgung bezahlen müssen. Dankeschön.
Dankeschön. Und damit gehen wir zur SPD-Fraktion. Kollege Thews hat das Wort.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage geht an Herrn Nils Hindersmann von der Gewerkschaft IGBCE. Wir haben gerade schon gehört, auch aus Sicht der Sozialverbände, die mir immer besonders wichtig sind, dass wir ein bisschen nach vorne gucken müssen und noch gar nicht wissen, was alles auf uns zukommt. Also keiner kann die Lage momentan, auch langfristig momentan, richtig beurteilen. Es ist sehr schwierig. Und deswegen, was sagen Sie zu der Befristung? Wir haben jetzt eine Befristung von 2 Monaten. Ist das aus Ihrer Sicht richtig erstmal? Wir wissen ja noch gar nicht, ob wir später vielleicht nochmal anders reagieren müssen. Und ist das auch richtig, um nicht eventuell Fehlanreize zu setzen? Und wir hatten ja gerade eben auch den Hinweis, ja, langfristige Maßnahmen sind auch immer wichtig. Ich glaube, das würde auch jeder unterschreiben, das ist ja gar keine Frage. Aber wie sehen Sie das auch aus der Verletzlichkeit, die jetzt ja nochmal ganz deutlich wird, in der Abhängigkeit gerade von primären Brennstoffen und den Unternehmen, die ja häufig auch jetzt schon in der Transformation stecken. Das heißt, viele Unternehmen haben ja schon Konzepte, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Vielleicht können Sie das nochmal beurteilen, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, um eben auch die Industriearbeitsplätze hier in Deutschland zu erhalten.
Herr Hindersmann, bitteschön.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank für die Frage, Herr Thews. In der Tat ist die Laufzeit jetzt erstmal von 2 Monaten. Ist das erstmal eine sinnvolle Maßnahme, und man muss natürlich bestimmten Entwicklungen auch erstmal auf Sicht fahren. Deswegen wird man aber tatsächlich feststellen, zumindest ist das im Augenblick unsere Einschätzung, dass die Preise so schnell nicht wieder runtergehen werden und man tatsächlich relativ schnell an dem Punkt sein wird, sind weitere Maßnahmen erforderlich, wenn die Rohölpreise weiter auf dem aktuell hohen Preisniveau verharren. Die Senkung der Mineralölsteuer ist ja tatsächlich nur gesetzlich möglich. Das heißt, da wäre auch zu überlegen, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Kürze der Zeit noch möglich ist, ob es andere Instrumente gibt, um gegebenenfalls nach 2 Monaten noch mal neu zu schauen. Muss man nicht ein flexibleres Instrument haben, um auf solche Entwicklungen auch dann mit der Besteuerung reagieren zu können? Da sind Sie aber die besseren Experten dafür, was da ginge. Steigen die Preise tatsächlich weiter und hält die Krise länger an, sagen wir, werden eben auch weitere und langfristig wirkende Maßnahmen erforderlich sein. Notfalls brauchen wir dann halt mal wieder so einen Doppelwumms. Das war ja dann eine Reaktion auch auf die Gaskrise, die wir 2022 erlebt haben, und Energiekrise. Auf jeden Fall ist aber erst einmal wichtig, einen Mix aus Maßnahmen haben, die jetzt schnell und kurzfristig wirken, wie die Absenkung der Mineralölsteuer, aber natürlich auch etwas zu tun für die langfristige Resilienz. Da ist aber ja auch in der Tat schon einiges auf dem Weg. Vielleicht ganz kurz zu den langfristigen Maßnahmen, die wir uns da so vorstellen können. Neben dem, was wir jetzt schon diskutiert haben, gehört natürlich ein deutliches Ausweiten des Energieangebots dazu. Da würden wir stärker aus den geopolitischen Abhängigkeiten, die ja auch schon zur Sprache gekommen sind, rauskommen und eben dann auch eine wettbewerbsfähigere Energieversorgung für die Zukunft sichern, um eben auch unsere Industrien, die sehr stark auf die auf günstige Energie angewiesen sind, zu verbessern, deren Wettbewerbssituation. Da gehört auch ein Punkt dazu. Ich weiß, dass das in Deutschland kritisch diskutiert wird. Wie gehen wir auch mit so etwas wie den einheimischen Erdgasreserven um, die wir haben? Wir haben ja gesellschaftlich weniger ein Problem damit, aus, sag ich mal, unkonventioneller Gasförderung, aus Fracking-Gas nach Deutschland zu importieren. Tatsächlich gibt es Möglichkeiten, auch in Deutschland unkonventionell Gasreserven zu nutzen. Das ist bislang, gibt es dafür keine politische Mehrheit. Aber es würde eben aus unserer Sicht auch helfen, damit zumindest darüber nachzudenken, im Übergang aus dem fossilen ins defossile Zeitalter zu schauen, können wir durch unkonventionelle Erdgasförderung beispielsweise solche Krisen, wie wir sie jetzt erleben, durch Schwankungen ausgleichen oder die Schwankungen, die da sind, durch die Förderung solcher Gasvorkommen dann eben besser ausgleichen. Darüber hinaus reden wir ja schon lange, und da ist ja auch viel auf dem Weg, über den Ausbau der erneuerbaren Energien. Der muss weiter vorangetrieben werden, sehen wir als IGBCE genauso. Es muss trotzdem sichergestellt werden, dass es bei dem Netzausbau, also auch bei dem Ausbau erneuerbaren Energien, zur Versorgungssicherheit kommt, dass wir eben Netzstabilität gewährleisten können und eben auch Versorgungssicherheit. Da wird die spannende Frage sein, beim Thema Kohlekraftwerke, schaffen wir das mit dem Kohleausstieg 2038 oder ist da sozusagen, also 2038 ist fest, das fordern wir auch als IGBCE, haben wir alles mitgemacht, aber auf dem Weg dahin ist ja noch einiges zu tun, damit das dann funktionieren kann. Und da müssen wir eben viele Maßnahmen noch auf den Weg bringen.
Vielen Dank. Und das Wort geht an die Unionsfraktion, Kollege Hein.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Fragen richten sich an Herrn Schulze vom ADAC. Und zwar, vielleicht können Sie eingangs noch mal kurz darstellen, welche Auswirkungen die aktuellen Kraftstoffpreise speziell auf Pendler, Familien im ländlichen Raum sowie Handwerker haben, insbesondere bei Fahrten zur Arbeit, Kundenterminen, Kinderbetreuung und Versorgung. Und ist Ihrer Meinung nach eine temporäre Energiesteuersenkung im Zeitraum 1. Mai bis 30. Juni 2026 geeignet, kurzfristig spürbar zu entlasten? Und in welcher Größenordnung erwarten Sie eine Entlastung pro Tankfüllung?
Herr Schulze, jetzt sind wir gespannt.
Ja, vielen Dank auch für die Frage. Letztendlich ist es so, aus Verbrauchersicht ist es durchaus zu begrüßen, dass diese Maßnahme jetzt kommt, und sie muss schnell kommen, sie muss zügig kommen und sie muss natürlich auch beim Verbraucher ankommen. Und ich höre sehr gerne, dass Herr Professor Küchen gesagt hat, sie wird auch zu 100% ankommen. Das ist ganz wichtig. Wir haben, wenn wir die heutige Situation nehmen, wenn Sie heute an die Tankstelle fahren und ein Auto betanken mit 50 Litern, dann liegen Sie über 100 Euro. Das ist gerade für Familien, für Menschen mit geringem Einkommen enorm viel Geld. Und deswegen ist es eben einfach wichtig, dass hier schnell entlastet wird. Deswegen begrüßen wir diese Energiesteuersenkung ausdrücklich, sagen aber natürlich auch sehr klar, dass die 2 Monate begrenzt sind und dass man gucken muss, wenn die Energiekrise oder die Iran-Krise oder wie immer wir sie nennen wollen, so weitergeht, dann müssen weitere Maßnahmen folgen. Und dann sehen wir hier tatsächlich eine Senkung der Stromsteuer als sinnvoll an. Wir haben gerade viele Familien, die sich eben die Innenstädtlagen nicht leisten können, die aus den Ballungsräumen rausgezogen sind, die jetzt eben stark pendeln. Und wenn man gerade diese Familien sieht, die natürlich dann auch nicht unbedingt die neuesten und verbrauchärmsten Autos fahren, die mehrere Kinder haben, auch die kleinsten Autos nicht fahren können, dann sind die besonders betroffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir die in den Blick nehmen und dass wir diese entlasten. Wir haben Auszubildende im ländlichen Raum, die zur Berufsschule müssen. Und wir haben natürlich die vielen Unternehmen, die auch betroffen sind. Und alle profitieren erst einmal von dieser 2-monatigen Maßnahme. Insofern ist sie richtig.
Wenn man sich mal genau auf die Kosten anschaut, dann haben wir letztendlich vor der Krise ungefähr bei einem Benziner Kosten von 172 Euro im Monat gehabt, wenn wir einen Arbeitsweg von 30 Kilometern haben. Die sind jetzt letztendlich dann entsprechend gestiegen um bis zu 32 Euro. Und das ist gerade für kleinere Einkommen eben einfach ein Thema. Und deswegen ist es wichtig, da müssen wir ran. Bei 50 Kilometer Pendlern, und auch die sind nicht selten in Deutschland, haben wir eben eine Steigerung von bis zu 50 Euro im Monat an den Kraftstoffkosten, was schon enorm belastet. Die Entlastung bei rund 17 Cent, kann sich jeder ausrechnen, beim 50-Liter-Tank macht also rund 8,50 aus. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie oft müssen Sie diesen 50-Liter-Tank im Monat füllen, damit Sie zur Arbeit und von der Arbeit kommen. Und ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, es geht ja nicht nur um die Fahrten von und zur Arbeit, es geht um die Fahrten, wo die Kinder zu Schulen gebracht werden, zu Kindertagesstätten gebracht werden, der Familieneinkauf muss erledigt werden. Das ist gerade im ländlichen Bereich mit dem ÖPNV eben einfach nicht zu leisten, da sind Sie aufs Auto angewiesen. Und umso wichtiger ist eben eine schnelle Entlastungsmaßnahme, die hier auch in den Fokus genommen wird. Letztendlich, wie gesagt, unser Appell, sollte es länger dauern, dann wäre es außerordentlich zu begrüßen, dass man die Stromsteuer, die man ja schon mal auch im Koalitionsvertrag durchaus im Fokus hatte, dass man das Thema noch mal aufgreift. Weil dann kommen wir natürlich auch, gerade bei einem längeren Andauern der Krise, in die Situation, dass die Preise sich eben nicht nur an der Tankstelle bemerkbar machen, sondern dass wir die natürlich im Lebensmittelhandel genauso haben, aber eben auch bei Strom und Wärme. Wir haben jetzt den ersten großen Energieanbieter, der ja schon angekündigt hat, dass er sowohl die Gaspreise als auch die Strompreise erhöhen wird. Und dann ist es wichtig, dass wir auch da den Verbrauchern entgegenkommen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wir setzen fort mit der AfD-Fraktion. Kollege Blass, bitte.
Ja, herzlichen Dank. Meine Frage geht an Professor Polleit. Und zwar behauptet die Bundesregierung, dass die temporäre Absenkung der Energiesteuer zu einer Dämpfung der Inflation beitragen würde. Und das würde mich interessieren, wie Sie das sehen. Denn meiner Einschätzung nach ist dieser Effekt ja eigentlich nur marginal, denn der Rückgang der Energiesteuer folgt ja nach zwei Monaten wieder eine Anhebung auf das Ursprungsniveau. Da würde mich Ihre Meinung interessieren. Vielen Dank.
Professor Dr. Polleit, bitteschön.
Vielen Dank für die Frage. Inflation ist immer und überall ein monetäres Phänomen. Über Inflation, also dauerhaft und chronisch steigende Preise für Kaffee, Lebensmittel etc., ist die Europäische Zentralbank verantwortlich. Die beschert Inflation, weil sie permanent und chronisch die Euro-Geldmenge immer weiter ausweitet. Daher kommt die Inflation. Was Sie fragen, Herr Douglas, ist natürlich nicht weniger bedeutsam. Das würde man als Einmaleffekt bezeichnen, wie auch eine Steuererhöhung oder jetzt der steigende Energiepreis, der führt dazu, dass natürlich die Preise reagieren und dadurch aber die realen Einkommen abnehmen, was Herr Schulze eben sagte. Sie fahren zur Tankstelle, vorher konnten Sie mit 100 Euro den Tank füllen und mit dem Rest des Geldes sind Sie in den Rewe-Markt gegangen und haben sich den Trolley vollgestopft mit leckeren Sachen. Jetzt fahren Sie zur Tankstelle, tanken voll und dann ist der Hunderter weg. Das ist der Verarmungseffekt, der dahinter steckt. Das ist von ganz anderer Qualität. Da kann die Regierung natürlich was machen, indem sie Steuern und Abgaben auf Energiepreise absenkt. Dadurch werden dann die realen Einkommen auch wieder erhöht und dann geht es den Firmen und den Konsumenten auch wieder besser. Aber Inflation, also dieses grundlegende Problem, das wir natürlich im Euroraum haben, auch in anderen Volkswirtschaften der Welt, dass wir in einem chronischen Verteuerungsumfeld leben, da müssen Sie mal Frau Lagarde einladen von der Europäischen Zentralbank. Die kann Ihnen das noch detaillierter erklären. Und ich denke mal, also das wird natürlich nur ein Einmaleffekt sein. Beispielsweise im europäischen Währungsraum gibt es ja einen Preisindex, der die Verbraucherpreise misst. Der Anteil der Energiekosten ist ungefähr 9% derzeit. Das heißt, wenn man mal überlegt, die Energiepreise würden um 100% nach oben schnellen, dann wären 9 Prozentpunkte Erhöhung im Index zu prognostizieren. Und das würde sich dann in der Jahresrate zeigen. Und wenn Sie das natürlich nur kurzfristig machen für zwei Monate, dann ist der Effekt natürlich wieder weg.
deswegen auch mein Plädoyer eben, es geht nicht darum, kurzfristig hier was zu machen. Deutschland hat einen Energiekostennachteil im internationalen Wettbewerb. Wir leben in einer Welt, wo Kapital und Talente zusehends mobil sind. Das ist keine Kuhherde, die Sie einhegen können und die dann gemolken werden kann. Die Kühe werden Ihnen weglaufen. Wenn die Produktionsvorteile hier im Euroraum bzw. in Deutschland so schlecht sind. Deswegen auch mein Plädoyer, da muss viel mehr passieren. 1,6 Milliarden, also diese Absenkung, das ist ja nichts. Rechnen Sie das mal um. Wir haben ein Volkseinkommen in Deutschland allein von 4.470 Milliarden. Das ist 0,003% Erleichterung. Das ist nichts. Also da müssen Sie über ganz andere Dimensionen hier mal reden. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis, weil Herr Müller das gesagt hat, das ist mir wichtig. Ich habe das mit bewusst gewählt, dieses Wort Verarmung. Die amerikanische Volkswirtschaft wächst ungefähr mit 2-2,5% pro Jahr. Die deutsche Volkswirtschaft mit 0,4. Die Amerikaner brauchen etwa 35 Jahre, bis sich das Pro-Kopf-Einkommen verdoppelt. Deutschland braucht mittlerweile 172 Jahre, um den gleichen Effekt zu erzielen. Und das ist das, was ich meine. Zum einen, die Pro-Kopf-Einkommen gehen auseinander, die anderen werden reicher, wir hinken hinterher. Und nicht nur das, mittlerweile in den letzten Jahren schrumpft das Pro-Kopf-Einkommen in der Bundesrepublik Deutschland. Das ist meiner Meinung nach in der Zeit, so eine lange Zeitspanne seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, noch nie beobachtbar gewesen. Also ich halte das für extrem problematisch und deswegen greife ich das nochmal auf. Vielen Dank.
Herr Douglas.
Mit diesem langen Plädoyer, was ich wirklich äußerst gut fand, habe ich nicht gerechnet, aber ich lasse das einfach mal so stehen, weil das, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist. Vielen Dank.
Dann geht das Wort an die Linksfraktion, Kollegin Achewilm. Bitte schön, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ja, tatsächlich ist die Lage äußerst kompliziert und in gewissen Abhängigkeiten gefangen, die hier auch bekannt sind, beziehungsweise aus verschiedenen Richtungen angesprochen worden. Es gibt Zielkonflikte, Verpuffungen. Die Notwendigkeit zu Signalen ist dabei eben auch zu einer entlastenden Substanz. Und deswegen möchte ich doch noch mal auf die Übergewinnsteuer zu sprechen kommen. Tatsächlich, weil mir zwar klar ist, dass es darüber Verunsicherung in der Wirtschaft gibt und möglicherweise auch, ich sag mal, Konzerne betroffen sind, die jetzt nicht mal mehr die Spitze des Eisberges darstellen. Aber gleichzeitig haben wir enorme Verunsicherungen und Effekte eben bei den Haushalten, die langsam am Limit dessen sind, was sie an Teuerung, Inflation und dergleichen noch stemmen können, während irgendwie sie überlastet werden in dieser Krise. Und deswegen muss eine Übergewinnsteuer, glaube ich, doch noch mal ernsthafter zu Rate gezogen werden in den Erwägungen. Und dazu würde ich Herrn Dolin gerne fragen, was Ihre Einschätzung ist.
Herr Professor Dolin, bitte schön.
Ja, vielen Dank. Das ist in der Tat eine wichtige Frage. Denn es ist ja ganz wichtig, dafür zu sorgen, dass tatsächlich das passiert, was Herr Küchen angekündigt hat, dass diese Senkung möglichst vollständig weitergegeben wird. Und aus meiner Sicht ist die Übergewinnsteuer ein gutes Instrument dafür. Einerseits, weil sie hilft, Budgetlücken wieder zu schließen. Andererseits, weil sie von vornherein den Anreiz bei den Mineralölkonzernen und Unternehmen auch senkt, sich da jetzt, ich sage das mal so flapsig, die Taschen voll zu machen mit diesem Tankrabatt. Denn wir haben das ja beim letzten Mal gesehen, diese Studie, die schon mal zitiert worden ist vom RWI, die sagt aus meiner Sicht ja zweierlei. Da sind ungefähr 80%, ja, je nachdem wie man Diesel und Benzin gewichtet, sind weitergegeben worden. Das heißt aber 20% dieses Rabatts sind einfach direkt in den Profiten gelandet. Das sieht man auch bei anderen Untersuchungen. Und das wäre gut, wenn das diesmal nicht passiert. Und dafür ist eine Übergewinnsteuer wirklich sehr sinnvoll. Es gibt auch andere Maßnahmen, die man hier noch mit einbauen könnte. Man könnte ja auch, also jetzt kurzfristig geht es wahrscheinlich nicht, da kann man nur was über Transparenz machen. Da kann man von mir aus auch die Preise, die Herr Küchen eben genannt hat, die Referenzpreise in Rotterdam, kann man mal nennen und jeden Tag vielleicht veröffentlichen, wie sich da der Abstand dazu an den deutschen Tankstellen entwickelt. Vielleicht auch relativ zu anderen Ländern, dann kann man das relativ zeitnah überprüfen. Ich meine, ideal wäre tatsächlich, dass man diesen Tankrabatt nur gewährt auf Kraftstoffe, die verkauft werden, wo die Margen nicht erhöht worden sind. Das war relativ schwierig, weil wir schon gehört haben, dass eben diese Besteuerung am Lager stattfindet und nicht da, wo es am Ende verkauft wird. Also das ist, glaube ich, jetzt kurzfristig kaum umzusetzen. Ich würde noch gerne eine Sache zur Lenkungswirkung sagen, weil das eben auch angesprochen worden ist, das Problem, dass dieser Tankrabatt dazu führt, dass mehr Benzin verbraucht wird. Und wir haben gehört, dass das vielleicht 2% ausmacht des Gesamtverbrauches. Ich würde hier nur noch mal reinwerfen, dass ein allgemeines Tempolimit, 120 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen, den Kraftstoffverbrauch um 5% senken würde. Das heißt, man könnte diesen negativen Effekt des Tankrabattes auch dadurch auffangen, indem man jetzt eben ein Tempolimit mit einführt und quasi als flankierende Maßnahme betrifft. Also das nur als Anmerkung. Vielen Dank.
Kollege Acher-Wilden, Sie haben noch die Möglichkeit.
Dann möchte ich die anderthalb Minuten gerne nutzen, um noch mal nach gegebenenfalls weiteren Instrumenten zu fragen. Es wird ja auch in dem Papier von Herrn Dolin noch mal eine Mehrwertsteuersenkung auf Lebensmittel angeregt sozusagen, oder auch das von Ihnen jetzt schon genannte Tempolimit, genau das hatten wir, Stromsteuersenkung ist ja auch benannt. Aber es gibt zum Beispiel ja noch die Möglichkeit von Direktzahlungen, also von Energiepreisgeldern, die dann eben an die Bürgerinnen und Bürger zur unmittelbaren Entlastung ausgeteilt werden. Was sehen Sie da noch als zusätzliche Maßnahme, die man eventuell noch mit erwägen kann?
Herr Dolin, bitteschön.
Ja, also wir hätten eine gewisse Präferenz dazu, die Mehrwertsteuer zu senken. Und wir haben auch über die Stromsteuer eben schon mal geredet, die auch zu senken. Die Stromsteuer zu senken wäre, glaube ich, ein gutes Signal, auch die Elektrifizierung weiter voranzutreiben. Und das wären Dinge, die vor allem auch sichtbar die Preise senken könnten. Denn ein Problem, wir haben das sehr genau, die Entlastungsmaßnahmen aus der Ukraine-Zeit, der ersten Jahre des Ukraine-Krieges analysiert. Und was da rauskam, war, dass die Menschen Preiserhöhungen sehr stark wahrnehmen. Aber wenn man ihnen irgendwie eine Einmalzahlung überweist, dass die ganz oft übersehen wird. Also wenn man den Lohn auszahlt, da sind die wechselnden Abrechnungshöhen von Monat zu Monat wohl ein Problem. Und wir wissen auch aus Österreich, dass selbst Einmalzahlungen wie das Klimageld, die direkt aufs Konto gehen, oft nicht wahrgenommen werden. Dankeschön.
Für die Punktlandung und wir kommen zu den letzten beiden Fragestellern und zunächst erstmal dran für die Unionsfraktion Kollege Hein, bitte.
Ja, nachdem wir, denke ich, in Summe festhalten können, dass die Senkung der Energiesteuer eine sinnvolle Maßnahme ist, möchte ich auch noch mal auf die Übergewinnsteuer zu sprechen kommen. Und nachdem Herr Hindersmann schon gesagt hat, dass im gewerkschaftlichen Alltag momentan ganz andere Probleme vorherrschen und Professor Küchen ausgeführt hat, dass eine Übergewinnsteuer kontraproduktiv wäre, würde mich noch die Meinung des Bundes des Steuerzahlers interessieren. Frau Karbe-Gessler, wie bewerten Sie eine Übergewinnsteuer als Entlastungsmaßnahme für die Bürgerinnen und Bürger? Und würde eine Übergewinnsteuer überhaupt dazu führen, dass Benzin- und Dieselpreise sinken?
Frau Karbe-Gessler, bitte.
Ja, vielen Dank für die Frage. Also wir halten von der Übergewinnbesteuerung gar nichts, um das mal erstmal ganz klar zu sagen. Zum einen ist genau die Frage, was ist der sogenannte Übergewinn? Also den müsste man ja erst mal feststellen. Und zum Zweiten sehen wir halt bei einer Übergewinnbesteuerung nicht die Entlastung der Verbraucher. Weil es ist bisher nirgendwo erwähnt, dass dann diese eventuelle Übergewinnsteuer, die dann eingenommen wird, ja bei dem Verbraucher wieder ankommt. Wir sehen ja momentan eigentlich wenig Sparmaßnahmen. Insofern fehlt uns da der Zusammenhang. Immer unabhängig davon, wie das zu ermitteln ist. Und insofern sind wir also einer Meinung hier, lehnen wir die Übergewinnbesteuerung ab. Und aus unserer Sicht ist es jetzt auch vertane Energie, da drin weiter zu diskutieren. Wir müssen die Energie in ganz andere Diskussionen setzen oder überhaupt die ganzen Aktionen in andere Diskussionen setzen und nicht in eine Steuer, die A, über europäische Regelungen erhoben werden muss, wo auch schon fraglich ist, ob wir da halt die Mehrheiten bekommen. Wir sehen sie nicht. Und zweitens mit den Problemen, die hier schon benannt wurden. Und zum guter Letzt ja eben noch das Problem ist, dass sie beim Verbraucher dann gar nichts auswirkt, außer dass die Unternehmen, die dann halt noch mehr besteuert werden, im Zweifel wirklich ihre Investitionen noch weiter zurückfahren, wie ja schon gesagt wurde. Und schlussendlich unser Lieblingsspruch, wir haben eigentlich kein Einnahmenproblem, wir haben ein Ausgabenproblem. Und insofern muss man an die Ausgaben ran und nicht an die Einnahmen. Und insofern lehnen wir das ganz strikt ab.
Herr Kollege Heim, bitteschön.
Auch wenn das schon ein gutes Schlusswort gewesen wäre, würde ich meine restliche Zeit dem Kollegen Wiener zugutekommen lassen.
Herr Dr. Wiener, Sie haben das Wort.
Ja, ich mache es auch kurz. Ich habe noch mal eine Nachfrage nach Aachen, Herrn Professor Pratinho. Sie haben gesagt, die Stromsteuersenkung, die ja auch heftig diskutiert wird hier, würde positive Anreizeffekte zeitigen für die E-Mobilität und die Wärmepumpe. Meines Wissens würde eine Senkung auf das europäische Mindestmaß den durchschnittlichen Haushalt um 64 Euro pro Jahr entlasten. Deswegen würde ich Sie gerne mal fragen, auch als Volkswirt, welche Anreizeffekte erwarten Sie von einer Entlastung in Höhe von 64 Euro pro Jahr?
Herr Vorsitzender, vielen Dank. Continue, bitte schön.
Vielen Dank für diese Frage. Ja, 64 Euro pro Jahr klingt nach nicht viel, aber wir hatten jetzt ja auch gehört, dass auch die Absenkung der Mineralölsteuer nicht so viel mehr Geld in den durchschnittlichen Haushalt reinspielt. Ne? Und da ist jetzt auch die Frage, ja, was wir uns damit anschauen wollen. Ich denke, dass das gerade für die Attraktivität der Elektrifizierung ein wichtiges Signal ist. Wir haben es eben auch schon von den Kollegen gehört, in Deutschland haben wir mit die höchsten Strompreise auf der ganzen Welt. Das ist natürlich schlecht, wenn wir unsere gesamte Energieversorgung elektrifizieren wollen. Und deswegen denke ich, dass das die Attraktivität, wenn auch nur ein bisschen, aber die relative Attraktivität steigern würde, wenn wir die Stromsteuer senken würden. Also relativ zu den Kraftstoffen beispielsweise, wie bei den Mineralölprodukten.
Also auch angesichts der Mehrkosten, die man hat bei einem E-Auto, auch bei einer Wärmepumpe, die ja im Vergleich zu einer normalen Heizung deutlich teurer ist. Und da reden wir nicht über 64 Euro, sondern da reden wir über mehrere tausend Euro. Würden Sie diese Effekte auch sehen?
Ja, definitiv. Das würde ich auch sehen. Das eine sind die hohen Fixkosten, die übrigens insbesondere in Europa so hoch sind. Wenn man mal außerhalb von Europa schaut, dann ist eine Wärmepumpe doch tendenziell sehr viel günstiger, in Asien beispielsweise. Und auch Elektroautos sind dort sehr viel günstiger. Aber klar, wenn man nicht an die Strompreise rangeht und sie auf sehr hohem Niveau verharren, dann vergeht den Leuten tendenziell doch eher der Appetit nach diesen elektrifizierten Alternativen, meiner Meinung nach. Es ist zwar nicht viel im Vergleich zu den aktuellen Preisen, aber ich denke, das ist kein Argument zu sagen, nee, dann lassen wir die Strompreise, wo sie sind. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Vielen Dank.
Vielen Dank. Und damit kommen wir zur letzten Fragestellerin, Kollegin Heidenstadt.
Ja, sehr geehrter Vorsitzender, meine Frage wollte ich vielleicht aufgeteilt, wenn es möglich wäre, zwischen Herrn Professor Dr. Dulin und Herrn Hindersmann noch mal wenden in die Richtung Entlastung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Wir haben ja einen Vorschlag unter anderem auch neben der Energiesteuersenkung auch die Pendlerpauschale zu erhöhen. Wir wissen ja miteinander, dass die Bundesregierung plant, eine Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro vorzuschlagen, die dann über die Sozialpartner geregelt werden könnten. Und da wäre meine Frage, inwieweit Sie zur Entlastungswirkung dieser Inflationsausgleichsprämie, die wir ja schon mal hatten, etwas sagen können, sehr geehrter Herr Dulin. Und wie beurteilen Sie die mögliche Wirkung? Und was wäre eventuell sinnvoll, auch im Hinblick auf die Laufzeit einer solchen Entlastungsprämie? Und wenn Herr Hindersmann dazu auch noch dann vielleicht zwei Minuten Zeit hätte, wäre es super, oder anderthalb.
Ja, vielen Dank, ich bemühe mich.
Herr Professor Dulin, Sie haben das Wort. Oh,
Entschuldigung. Wir haben uns das sehr genau angeguckt, warum die Inflationsausgleichsprämie 2022 gut funktioniert hat. Damals haben 70% der Beschäftigten was bekommen, 52 Milliarden Euro sind ausgezahlt worden. Und aus unserer Analyse war sie deshalb erfolgreich, weil die Tarifparteien sie als Element in ihre Tarifabschlüsse einbauen konnten. Die Unternehmen zahlen nicht einfach so eine Prämie obendrauf, ohne jede Gegenleistung, sondern das war ein Element einer vernünftigen Tarifpolitik, die dann auch Zweitrundeneffekte auf die Inflation vermieden hat. Bei der jetzigen geplanten Ausgestaltung ist das sehr schwierig. Für das Jahr 2026 standen Anfang des Jahres 10 Millionen Tarifverhandlungen für 10 Millionen Menschen an. Wir haben 40 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland. Davon sind ein beträchtlicher Teil jetzt schon durch. Der öffentliche Dienst der Länder hat abgeschlossen mit Laufzeiten bis 2028. Die chemische Industrie, hören wir gleich bestimmt noch was dazu, die haben auch schon abgeschlossen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es wieder aufschnüren kann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und es gibt ganz viele andere Tarifverträge, die gar nicht erst verhandelt werden. Und da ist die Gefahr, dass einfach bestenfalls ein kleiner Teil der Beschäftigten das dann nutzen kann, weil das nicht freiwillig gezahlt wird, sondern weil das in Tarifverhandlungen verhandelt werden muss. Und das würde, ja, vielleicht bleiben jetzt noch 6 Millionen übrig für dieses Jahr für die Verhandlungen. Das ist ungerecht und ich glaube, das würde auch Unmut schaffen, weil es so eine Zufälligkeit da reingibt, wer eigentlich das nutzen kann und wer nicht. Und ja, von daher würde ich fürchten, dass dieses Jahr nur ein kleiner Teil in den Genuss kommt. Und aus meiner Sicht könnte man das, naja, zumindest abschwächen. Heilen weiß ich nicht, das kann gleich die Gewerkschaft besser sagen als ich. Aber man kann es abschwächen, wenn man zumindest die Zahlung bis Ende 2028 ermöglichen würde. So, dann haben wir 2 Minuten für den Kollegen. Dankeschön.
Herr Hindersmann, bitte.
Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank, Frau Heiligenstadt, für die Frage. Tatsächlich kann ich das bestätigen. Wir haben 2022 in vielen Flächentarifverträgen die 3.000 Euro Prämie vereinbart bekommen mit den Arbeitgebern. Und die hat auch einen erheblichen Beitrag dazu beigetragen, dass wir, sage ich mal, eine gute Mitgliederentwicklung hatten. Das ist ja auch immer wichtig für eine Gewerkschaft, aber natürlich auch insbesondere die Kolleginnen und Kollegen dort entlastet wurden. Der zweite Punkt ist, dass wir eine solche 1.000 Euro Prämie steuerbeitragsfrei auch begrüßen. Allerdings ist tatsächlich die Herausforderung, wie eben schon angesprochen, dass wir am 25. März für die 600.000 Beschäftigten der chemischen Industrie einen Abschluss geschlossen haben, der aber auch im Lichte der Ereignisse stattgefunden haben aufgrund der Ölkrise an der Straße von Hormuz. Das heißt, es ist eine Einmalzahlung für dieses Jahr vereinbart worden mit den Arbeitgebern. Und natürlich wäre das sehr vorteilhaft auch für die Arbeitgeber, die Sozialversicherungsbeiträge sparen und man gegebenenfalls auch noch mal das Verhandlungsergebnis nachbessern kann, wenn eben das Ergebnis mit reinkäme in die zeitliche Frist, weil man dann eben eine Weitergabe der eingesparten Sozialversicherungsprämie Beiträge hätte und damit eben diese Einmalzahlung gegebenenfalls sogar noch erhöht werde. Und ja, das ist genau das Hauptproblem. Wir haben auch noch andere Tarifrunden, die anstehen, wo es eben knapp werden könnte mit dem 31.12.2026. Deswegen würden wir sehr dafür plädieren, das Feld etwas weiterzumachen und mindestens bis zum 31.12.2027 zu gehen, dass man eben Abschlüsse, die in den Zeitraum fallen und Einmalzahlungen, die in den Zeitraum fallen, auf jeden Fall mit berücksichtigt werden können. Insofern begrüßen ja, aber ein bisschen flexibler bei der Auszahlung und beim Zeitraum.
Danke auch. Und insofern sind wir am Ende der heutigen Anhörung. Ich möchte mich noch mal bei Ihnen, meine Damen und Herren Sachverständigen, ganz recht herzlich bedanken, dass Sie nicht nur heute teilgenommen haben, sondern vor allen Dingen, Herr Gottschalk, ich bin noch. Nein, Sie. Vielen Dank nochmal, dass Sie also heute bei uns waren, hier im Ausschuss und vor allen Dingen Ihre Expertise zum Gesetzentwurf eingebracht haben. Sie werden sehen, dass viele Themen, Sachverhalte und Zahlen in den Debatten der nächsten Tagen auch wieder auftauchen werden. Und insofern vielen Dank. Damit schließe ich die Sitzung und kommen Sie gut heim.